Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, es geht weiter im großen Reigen der Vorschauen, wenn man so will. Es geht ja immer weiter in der Formel 1 jetzt in diesen Tagen. Es gibt neue Lackierungen, es gibt natürlich ein paar News und es gibt Testfahrten in dieser Woche in Barcelona, die eigentlich keine Testfahrten sind, aber doch Testfahrten sind. Also sie heißen mittlerweile Shakedown, sind aber Testfahrten, weil ja auch Pirelli Reifen liefert. Also im Grunde genommen ist es alles ein bisschen, wir erklären euch das in diesem Podcast. Ja, warum das so ist, wie es ist und worauf ihr achten müsst in dieser Woche und dann auch bei den nächsten Testfahrten. Und was es leider an schlechten Neuigkeiten rund um die Testfahrten gibt, nämlich, dass wir noch weniger zu sehen bekommen, auch aus der ersten Bahrain-Testwoche. Aber das alles und noch viel mehr gibt es heute bei uns in der neuen Ausgabe. Ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe heute mein liebstes Pain au Chocolat dabei, meine Süßspeise des Vertrauens, meinen Adjutanten des guten Geschmacks, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen. Ach, ja, ich habe es so vermisst.
Ja, eine Woche, ne? Das ist so
unglaublich. Ja, aber allgemein auch durch die Winterpause. Ja. Und, ja.
Ja, wir reden eigentlich auch die ganze Woche nicht miteinander.
Nee, also über unsere Anwälte manchmal, aber ansonsten.
Ja, Advokat ist Anwaltsliebling, sage ich da immer. Ich bin Kevin Scheuren, schön, dass ihr da seid. Kurz ein bisschen Housekeeping zu Beginn der Ausgabe. Wir haben es ja schon letzte Woche anklingen lassen, als wir unsere Wünsch-dir-was-Ausgabe gemacht haben, dass wir euch noch mehr einbinden möchten in diese Saison und noch mehr euren Input gerne annehmen wollen. Denn wir feiern 10 Jahre Starting Grid. 2026 ist ein besonderes Jahr für uns. Der 30.05. wird ein besonderer Tag sein, denn da gab es 2016 die erste Ausgabe von Starting Grid mit meiner Wenigkeit. Es gab ein Jahr davor schon mal Starting Grid, also um das alles vielleicht mal kurz zu erklären. Dieser Podcast gehört ja zu meinsportpodcast.de. Ja, also Sven Schulze und sein Kollege haben den Podcast in der Saison, ich glaube, 2014 gemacht mal. Und dann lag der ein Jahr quasi brach und dann kam man auf mich zu, sagte 2016, Kevin, könntest du nicht vorstellen, den Podcast weiterzumachen? Oder 2015 gab es, dann gab es ein halbes Jahr nicht. Oder jedenfalls habe ich den dann übernommen am 30.05., damals mit meinem besten Freund Marcel Becker, der die schöne Grüße sende an der Stelle. Später kamen dann noch Ole Waschkau dazu und Sophie Affelt und Christian Nimmervoll und die ganzen Kollegen von Formel1.de, Dennis dann jetzt letztendlich. Und wir nehmen jetzt die Zeitrechnung, in der ich übernommen habe. Ja, also der 30.05.2016, das war die Nachbetrachtung des Großen Preises von Monaco. Das war damals unsere erste Ausgabe. Die gibt es leider nicht mehr. Ja, wir suchen händeringend danach, dass wir die euch vielleicht nochmal zur Verfügung stellen können. Vielleicht können die Kollegen von meinsportpodcast.de die noch auffinden, aber aktuell gibt es die so nicht mehr. Und wir haben uns dieses Jahr überlegt, weil wir auch immer schauen, was können wir besser machen, was können wir noch ein bisschen anders machen als in den Jahren zuvor. Auch abseits jetzt von irgendwelchen Stammtischen, wo ihr natürlich auch eingeladen werdet, hier mit uns über die Formel 1 zu quatschen, könnt ihr uns auch jederzeit euren Input schicken. Ja, also ihr habt immer die Möglichkeit, uns über unsere Social Media Kanäle auf Facebook, auf Instagram und Twitter zu erreichen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken über unsere Instagram Kanäle zum Beispiel, die wir dann gerne auch einbinden. Wenn ihr also Fragen habt, und um die Formel 1, die wir dann quasi in so einer Art Mailbag immer auch beantworten können. Wenn ihr Themenideen und Themenwünsche habt, wenn ihr Sachen besprechen möchtet, dann könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Da freuen wir uns sehr drüber und wollen das dieses Jahr noch ein bisschen intensivieren, weil grundsätzlich war es immer so und das war mir auch immer ganz wichtig und deswegen bin ich auch so froh und so stolz, dass wir diese tolle Community in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut haben, sei es in unseren Gruppen Starting Grid F1 Fans auf Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram und auf unserem Discord-Channel, jetzt ja relativ neu noch, muss man sagen, dass wir immer einen guten Austausch hatten untereinander, dass wir immer die Möglichkeit haben, offen und fair miteinander zu diskutieren. Und so soll es dann auch im Podcast sein, denn es war immer klar, als dann es irgendwann in die Richtung ging, dass wir eben diese Community aufgebaut haben, das Ganze kann ja nur miteinander funktionieren. Ja, es soll jetzt kein Podcast sein, der irgendwie top-down über die Formel 1 redet und sowas und sagt so ist es, sondern uns war es ja immer wichtig, dass wir mit euch in Kontakt sind, dass wir auch die Community pflegen und dass wir auch immer ja so ein bisschen hören und sehen, was interessiert euch, was wollt ihr hören und sehen. Und deswegen seid ihr immer herzlich eingeladen, euer Feedback zu schicken. All das findet ihr auch in der Videobeschreibung auf auf YouTube zum Beispiel, wie ihr das machen könnt. Da gibt es ja jede Woche Mittwoch Starting Grid auch als Vodcast zu sehen und natürlich auch in der Episodenbeschreibung und auch im Podcatcher eurer Wahl. Deswegen abonniert Starting Grid, wo auch immer ihr den Podcast abonnieren könnt. Lasst uns gerne eine Bewertung zukommen, eine Rezension und eben euer Feedback, eure Fragen. Vielen lieben Dank dafür, jetzt schon mal im Voraus, und ich bin gespannt, was sich da übers Jahr alles so ansammeln wird. Angesammelt haben sich in den letzten Tagen auch wieder einige News rund um die Formel 1, und die größte ist vermutlich die, dass Williams nicht bei den Tests oder dem Shakedown in Barcelona teilnehmen kann. Das hat das Team am Freitag bekannt gegeben. Es hatte schon vorher Gerüchte gegeben, dass es Probleme gibt bei Williams in der Entwicklung des FW48, des neuen Autos. Wir haben jetzt aus ganz guten Quellen erfahren, was Williams angeht, dass es wohl mit der Nase zu tun haben könnte. Medienberichten zufolge war es ja so, dass sie nicht durch die Crash-Tests gekommen sind. Die Frage war ja nur, welches Teil ist nicht durch die Crash-Tests gekommen? Also was war da der Auslöser? Es könnte die Nase gewesen sein. Das ist das, was uns mitgeteilt wurde. Das würde bedeuten, dass auch das ganze Chassis so gesehen noch nicht freigegeben wurde, weil eben das Chassis natürlich mit der Nase getestet werden muss im Crashtest. Und demnach gibt es eben diese Freigabe noch nicht von der FIA. Williams hat das damit erklärt, dass es Verzögerungen im Programm, Entwicklungsprogramm des FW48 gibt. Man wird jetzt Virtual Track Tests machen, also das Ganze jetzt im Simulator erstmal weiter vorangehen lassen. Und dann will man bei der ersten Testfahrwoche in Bahrain vom 11. bis zum 13. Februar dabei sein, möchte dann dort das Auto auch auf die Strecke bringen. Ist natürlich bitter für all die, die jetzt abgestimmt haben, für die großartige Testlackierung, die man in Barcelona zeigen wollte. Mal gucken, ob man sie dann nach Bahrain bringt, wo ja eigentlich vorgesehen war, dann zum ersten Mal auch die echten Lackierungen zu sehen mit den echten Autos dann für 2026. Ja, Dennis, was machen wir daraus, dass es bei Williams zum zweiten Mal seit 2019 diese Probleme gab? Damals hat man ja auch das Auto nicht an den ersten Testtagen in Barcelona auf die Strecke bringen können. Man könnte jetzt sagen, es hatte damals sicherlich andere Gründe. Da war das Geld wesentlich knapper, als es jetzt der Fall ist. Was war so deine erste Reaktion, als du gehört und gelesen hast, dass Williams in Barcelona komplett nicht dabei sein wird?
Die erste Reaktion war schon eben auch in Anlehnung an den damals verpassten Test, oh verdammt. Mit so ein paar Tagen Abstand und so ein bisschen Gedanken drüber machen, würde ich da auch so ein bisschen in das reingehen, was du gerade sagst. Es wird hoffentlich, also ich bin jetzt auch nicht die fleischgewordene Weisheit, aber wird es natürlich hoffentlich nicht die gleichen Züge annehmen wie damals, dass Williams dann irgendwann mit einem Auto kommt, was auch absolut nicht konkurrenzfähig ist. Ich glaube schon, die Umstände sind andere. Nichtsdestotrotz wird es dem Team sicher nicht gefallen. Es wird sicher auch irgendwo einen Nachteil geben, wenn diese Shakedown-Woche, also es sind ja 3 von 5, wo sie hätten fahren können, und die werden sie komplett verpassen. Gerade was eben die ersten kleinen Stellschrauben angeht, die absoluten Basics, die ja eigentlich jetzt erstmal ausgekundschaftet werden. Wie verhält sich der Motor? Man wird sicher ja auch eben Checks an den Systemen durchführen, die aktive Aero. Das sind alles Punkte, die natürlich sehr, sehr wichtig sind in der neuen Formel 1, die uns jetzt ab 2026 erwartet. Und das ist natürlich ein Nachteil. Es ist in den Köpfen drin. Es wird, glaube ich, auch gerade in Bahrain dann sehr viel auf Williams geguckt werden, was für sie dann auch den Druck nochmal erhöht. Aber ich halte das Team schon für so gefestigt und auch eben mit Alexander Albon und Carlos Sainz mit 2 sehr guten Fahrern ausgestattet, dass man das vielleicht über die Saison und vielleicht auch relativ kurzfristig wieder ausmerzen kann. Aber für den Beginn sicher kein idealer Start, denn gerade beim neuen Reglement, bei einem neuen Motorreglement und Chassisreglement, das darf man ja nicht vergessen, wäre es, glaube ich, umso wichtiger, jede Sekunde irgendwie ausnutzen zu können, die man hat. Und ja, man wird nicht dabei sein. Auch diese Testlackierung, die man da zur Wahl gestellt hat, das ist natürlich bitterböse. Und ich glaube, jetzt ist erstmal wichtig, eben alle Teile über den, ja, in Anführungszeichen TÜV zu bringen, diese Freigabe zu bekommen, den Crashtest zu bestehen, das Auto fertig zu bauen und dann in Bahrain so viele Kilometer abzuspulen wie möglich. Aber man läuft eben in die Gefahr, dass genau die Kleinigkeiten, die anderen Teams jetzt vielleicht in Barcelona so ein bisschen lernen werden, die kleinen Kinderkrankheiten, die Autos sicher noch haben werden, dass man die eben in Bahrain hat und wir dann vielleicht sehr, sehr häufig die rote Flagge sehen, weil irgendwo der Williams ein kleines Problem hat. Ich wünsche es ihnen nicht, aber ja, schön und ideal ist, glaube ich, anders, oder?
Absolut korrekt. Man hat jetzt mehrere Lesarten, fairerweise. Die eine könnte sein, ja, ist jetzt schon peinlich, ne, dass man das Auto nicht fertig bekommt, weil man hatte im Grunde genommen genug Zeit. Williams war ja auch ein Team, was schon relativ früh in der Saison gesagt hat, wir blicken auf 2026 in der Entwicklung. Deswegen sollte man das Auto dann auch fertig bekommen. Wenn das der Fall ist, dass es da wieder irgendwelche Probleme in den Abläufen gab, dann ist es auch zum ersten Mal, glaube ich, ein Schlag für James Fowles, der ja bislang so ein bisschen wie Mr. Weiße Weste durch die Gegend gelaufen ist und alles richtig gemacht hat. Man muss ja auch immer unterscheiden, ne? Also 2019 war es ja so, dass der damalige technische Verantwortliche Paddy Lowe, nachdem man das alles nicht fertig bekommen hat, nochmal, aus mehreren Gründen, ja, es war, was das Geld anging, war es knapp bei Williams, aber auch die Abläufe waren halt total veraltet. Paddy Lowe wurde als Schuldiger ausgemacht und wurde vor die Tür gesetzt de facto. Jetzt ist es ja Pat Fry, der technische Verantwortliche ist, aber Pat Fry ist bei weitem nicht so im Fokus, wie es Paddy Lowe 2019 war. Ja, das muss man halt auch so sehen, weil damals war ja Claire Williams sozusagen die Teamchefin, ja, aber Paddy Lowe wurde ja geholt von Mercedes als, ja, so ein bisschen die 1B-Lösung zu sein, ja, auch in der Öffentlichkeit so. Und James Fowles ist das eben viel, viel mehr als Pat Fry. Die wohlwollende Lesart ist, die ich habe und wo ich auch hoffe, ehrlicherweise, Dennis, dass es das ist, dass das Team, was gefunden hat, sehr, sehr spät gefunden hat, auch in Bezug auf die aktive Aerodynamik, auch in Bezug darauf, wie man das Auto in der Linienführung aerodynamisch aufstellt für 2026, dass man das einfach timingtechnisch nicht mehr durch den Crashtest bekommen hat. Und dieser Shakedown in Barcelona, das ist ja grundsätzlich, ich nehme das schon so ein bisschen vorweg über das, was wir dann später sprechen werden, mehr so ein Funktionstest. Ja, ein Funktionstest für den Motor, für das neue Motorenreglement, das natürlich auch alles sitzt am Auto. So, und es gibt aber neben Williams noch mit Mercedes selber, McLaren und Alpine drei weitere Mercedes-Motorenteams. Das heißt, all die Informationen, dir fehlen wahrscheinlich eigene Daten, das stimmt schon. Aber wenn ein Auto liegen bleibt, wenn etwas am Motor ist, das siehst du ja trotzdem, das hörst du ja trotzdem. Da musst du nicht zwingend vor Ort sein. Und ich glaube, dass wenn es einen Test gibt, den du verpassen kannst, und wir hören ja auch von einigen Teams, dass die ja später einsteigen in diese Testfahrten, über den Modus reden wir später noch, ist dieser Barcelona-Test der eine Test, den du auslassen kannst. Es ist natürlich blöd und du willst eigentlich jeden Kilometer machen. Ich möchte nur, weil ich die Entwicklung von Williams extrem positiv fand in den letzten anderthalb, zwei Jahren, muss ich sagen. Und man sieht es ja auch, dieses Team ist in einem Aufschwung. Man hat jetzt auch sich zur Historie bekannt nochmal, neues Logo und all das. Und mit Carlos Sainz und Alex Albon zwei echt tolle Fahrer, mit denen man was erreichen kann dieses Jahr auch und erreichen will. Dass ich mir wünsche, dass es genauso ist, dass sie was gefunden haben, was sie aber zu spät gefunden haben und deswegen timingtechnisch nicht mehr durch diesen Crashtest bekommen haben für diese Testfahrten in Barcelona. Weil du würdest jetzt auch, wenn du eine andere Konfiguration hast, eine ältere Konfiguration, die du entwickelt hast, könnte man ja sagen, ja, dann fahrt doch trotzdem da. Dann seid doch trotzdem da. Ja, aber was passiert? Also du hast ja das Risiko mit dem Wetter. Du hast das Risiko, dass du dir irgendwas kaputt fährst. Und dann hast du vielleicht nur wenige Teile davon. Und dann hast du nichts. Ja, dann hast du nichts. Dann hast du viel Geld verbraten. Die Zeit, die du jetzt im Simulator verbringen kannst, ist vielleicht sogar viel wertvoller als diese eine Woche in Barcelona. Ja, und von daher, ne, das sind diese zwei Lesarten jetzt. Und es ist dem Team, Dennis, nur zu wünschen, dass es eben die wohlwollendere Lesart ist und nicht ein weiteres strukturelles Problem. Weil eigentlich kann das ja nicht sein. Also eigentlich kann es jetzt kein Problem sein, was das Geld angeht oder sowas. Höchstens Abläufe, aber ja, das wäre dann, glaube ich, wirklich nicht gut, wenn du als Best-of-the-Rest-Team aus dem Jahr 2025 dir dann sowas leistest. Deswegen, ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie in die Richtung geht, wir haben etwas zu spät gefunden für diese Nummer, wir lassen Barcelona aus. Also diese Mitteilung, die sie rausgegeben haben, war ja auch eine Nichts-Mitteilung. Ja, also es stand nichts drin, faktisch. Ja, es ist Spekulation, es ist wirklich Spekulation, es ist aber eine wohlwollende Spekulation für Williams, sodass die in Bahrain dann auf der Matte stehen, alles ist gut, alles läuft, gehen wir davon aus, der Mercedes-Motor wird auch laufen, sie bekommen all das, was sie durch einen Crashtest bekommen müssen, durch einen Crashtest und dann steht der Williams FW48 da in Bahrain und ist eine richtig große Nummer und es hat sich alles gelohnt am Ende. Das würde ich dem Team wünschen.
Ja, da hake ich mich ein. Was man natürlich auch noch sehen muss, damals 2019, da waren es ja reguläre Testfahrten, die natürlich auch wesentlich später waren. Wir dürfen nicht vergessen, wir starten jetzt schon im Januar in die ganze Geschichte. Dass da der Punkt vielleicht ist, dass man, den du aufmachst, den ich sehr spannend finde, dass man natürlich bei der Entwicklung nochmal zu dem Zeitpunkt, das wäre ja in jeder normalen Saison auch der Zeitpunkt, wo man vielleicht noch die kleinen Sachen findet, die man besser machen kann, das ist natürlich auch schon durchaus realistisch und vom Zeitplan eigentlich auch normal. Dieser Shakedown kommt jetzt natürlich sehr früh, aber ich würde mir auch wünschen, dass wir diese zweite Leseart haben und wir in Bahrain einen wirklich sehr, sehr guten und konkurrenzfähigen Williams sehen. Und ja, das werden wir leider dann auch erst in Bahrain wissen und bis dahin hoffen, dass eben diese Workarounds, die man jetzt schafft mit den Simulator-Tests, dass die ihre Wirkung nicht verfehlen.
Wie gesagt, das war halt das, was wir aus Williams-nahen Quellen an die Hand bekommen haben. Mal schauen, ob es da in den nächsten Tagen noch weitere Informationen zu geben wird. Dann haben wir als nächstes Thema eins, was wir eigentlich ad acta legen wollten, aber nicht ad acta legen können, nämlich die Papaya Rules. Ja, wir kommen sehr früh wieder zu den Papaya Rules. Auch 2026. Letzte Woche gab es die Autosport Awards, großer Motorsport Award im Vereinigten Königreich. Und da war McLaren natürlich ein Abräumer. Zu Recht auch. Letztes Jahr einfach ein bombastisches Jahr gehabt. Konstrukteursweltmeister geworden, den Fahrerweltmeister mit Lando Norris gestellt, der auch, glaube ich, Fahrer des Jahres geworden ist. Völlig zu Recht. Und viele fragen sich ja, wie geht es eigentlich dieses Jahr weiter? Ja, also werden die Regeln jetzt ein bisschen gelockert oder bleibt alles beim Alten? Und Andrea Stella, der Teamchef, hat bekannt gegeben, es bleibt alles so, wie es ist. Er sagte, es gibt in der Formel 1 nichts, was man einfach zu den Akten legt. Man muss sich kontinuierlich weiterentwickeln, überprüfen und Wege finden, es besser zu machen. So, und diese Haltung gelte auch für die Zusammenarbeit mit den Fahrern. Wir haben mit Lando und Oscar nach der Saison gesprochen und weiterhin bestätigt, dass die Prinzipien Fairness, Gleichheit und Sportsgeist die Basis sind. So wollen wir bei McLaren Racing Rennen fahren. Das heißt, die Papaya Rules wird es auch 2026 geben. Andrea Stella sagt, das Grundsatzprinzip steht nicht zur Debatte, die Umsetzung aber ist offen für Veränderungen. Es geht darum, dass es aus Details Anpassungen geben könnte, wenn wir einen Weg finden, dasselbe einfacher und schlanker zu tun, sagte er bei den Autosport Awards. Mit weniger Aufwand für alle ist das eine wichtige Verbesserung für die Zukunft. Ja, kann jetzt alles bedeuten und nichts. Aber erstmal, Dennis, müssen wir uns an die Fakten halten, die Andrea Stella dort aufgezeichnet hat. Die ganze Nummer könnte nächstes Jahr also genauso weitergehen wie 2025. Das heißt, wir reden über die gleichen Sachen, wenn die weiter so erfolgreich sind. Da freue ich mich mal so gar nicht drüber eigentlich. Aber aus Teamsicht, um das jetzt mal so ein bisschen zu entschärfen, weil ich sehe es jetzt schon die Ersten, die an ihren Tastaturen hängen und sagen, oh, jetzt fangen die schon wieder an, darüber zu reden. aus Teamsicht wäre es ja auch schön doof, irgendwas daran zu verändern, weil es ja funktioniert hat.
Ja, also die ersten Stellungnahmen und Kommentare, die ich dazu gelesen habe aus McLaren-Kreisen, also sprich Oscar Piastri, Andrea Stella, die sich ja dazu geäußert haben, die lassen ja für mich, ich bin natürlich jetzt wesentlich weniger geübt im Lesen hinter den Zeilen als du, aber lesen für mich schon, dass man natürlich und gerade Oscar Piastri auch Wert darauf legt, dass diese Papaya Roots natürlich kleine Anpassungen bekommen, denn wir wissen alle, wie es letztes Jahr abgelaufen ist und ja, der andere Punkt ist die Frage, die ja dann auch kommen wird, wie intensiv wird es für uns jetzt als Berichterstatter, als darüber Reder nach einem Wochenende, weil natürlich die Frage auch ist, inwieweit McLaren diese Papaya Rules überhaupt ausfahren kann. Ne? Also sie hatten jetzt diesen luxuriösen Umstand, dass sie einen Großteil des Jahres eben auf 1 und 2 mehr oder weniger alleine davon gefahren sind und sich diesen Luxus Papaya Rules ja überhaupt auch erst erlauben konnten. In der Saison 2026 sehe ich das ehrlicherweise nicht so. Ich glaube schon, dass auch andere Teams da ein Wörtchen mitzureden haben werden um die WM, dass das alles generell auch undurchsichtiger ist und vielleicht auch natürlich der ein oder andere technische Ausfall oder so auch mal eben alles durcheinander werfen kann und vielleicht auch gar kein Team so enteilt oder vielleicht auch ein anderes. Es könnte natürlich auch McLaren sein, also versteht mich da nicht falsch. Aber ich glaube, die Chance, dass es wieder so einen McLaren-Durchmarsch gibt, die ist wesentlich geringer als letztes Jahr. Und von daher bin ich erstmal noch sehr entspannt und warte ab, wie sich das entwickelt und inwieweit die Papaya Rules überhaupt Anklang finden werden beziehungsweise ihre Daseinsberechtigung haben werden. Auch was mich wirklich interessiert, wie Oscar Piastri auch auftritt, ob er das wirklich verdaut hat, was da passiert ist. Also jetzt ohne da irgendwie in die Papaya-Rules wieder reinzufließen, aber alleine dieses Ergebnis der Saison. Also er hat ja die sehr langen Teil der Saison, die WM angeführt, ist am Ende nur Dritter geworden. Das musst du auch erstmal verarbeiten. Das wäre nicht der Erste in der Geschichte der Formel 1, der nach so einem WM-Kampf, der eben so böse für einen selber endet, vielleicht auch wirklich nicht mehr angreifen kann. Von daher, ja, das Thema... Es war das nervigste Thema, was wir hatten 2025, und ich hoffe sehr, dass wir 2026 darüber als Randnotiz maximal sprechen, aber nicht mehr, wenn es um die großen Entscheidungen geht, nämlich um die der Weltmeisterschaften.
Eine große Entscheidung derweil ist gefallen bei den Racing Bulls. Die haben ab dem 1. April 2026 nämlich einen neuen technischen Direktor, und das ist im Unternehmen von Red Bull ein alter Bekannter, nämlich Dan Fellows. Dan Fellows, da werden einige aufgehorcht haben, dass der jetzt wieder bei den Racing Bulls ist. Da dachten doch einige, hä, der ist doch bei Aston Martin. Ja, die Partnerschaft zwischen Aston Martin und Dan Fellows ist jetzt nicht so gelaufen, wie man sich das gewünscht hat. Im November 2024 wurde er entlassen nach den schwachen Leistungen von Aston Martin 2024. Da war er ja technischer Direktor auch. Wurde dann auch noch ironischerweise von seinem ehemaligen Vorgesetzten bei Red Bull Racing, Adrian Newey, ersetzt. Und im April 2025, nach langer Überlegung, wie es weitergehen kann bei Aston Martin, hat er dann Aston Martin verlassen. 2023 ist er da hingegangen. Und Dan Fellows wurde ja auch bei Red Bull Racing entlassen. Ja, das ist so, im April 2022 ist er, beziehungsweise im Juni 2021 wurde er freigestellt. Im April 2022 wurde bekannt, dass er zu Aston Martin wechseln würde. Und in der Saison 2023 ist er dann hingegangen. Aber er hat natürlich eine lange Karriere in der Formel 1 hinter sich. Ne? Als Ingenieur startete er 2002 bei Jaguar, wechselte dann zu Dallara, ging 2006 dann zurück zu Red Bull, also dem Nachfolgeteam von Jaguar, und war da der Chef der Aerodynamikabteilung. Chefingenieur für Aerodynamik wurde er 2014 und war dann in der Hybrid-Ära maßgeblich an der Entwicklung des Teams beteiligt. So, und jetzt wechselt er also zurück in alte Gefilde, die ja eigentlich neue Gefilde sind, aber irgendwie auch alte Gefilde, weil die Partnerschaft zwischen Red Bull Racing und den Racing Bulls, Visa Cash App RB nach wie vor ja offiziell genannt, ist ja immer enger. Ja, man ist immer näher dran. Milton Keynes, da hat ja auch Racing Bulls jetzt ein größeres Werk noch dran gebaut. Und Faenza ist natürlich noch irgendwo die Homebase von den Racing Bulls, aber es geht immer mehr in Richtung Milton Keynes. Und dass Dan Fellows jetzt zurückkehrt, ist schon spannend. Ne? Also was kehrt er zurück? Ja, er ist der technische Direktor des Teams, aber er hat im Grunde genommen die Bereiche Design, Aerodynamik und Performance unter seinen Fittichen, aber er berichtet an Tim Goss, dem Chief Technical Officer bei den Racing Bulls, der die gesamte Verantwortung für die technische Ausrichtung des Teams hat. Also Dan Fellows hat jetzt keine Alleinbefugnis, es ist schon so, dass er noch jemanden hat, der über ihm steht. Also du gehst von Red Bull weg, also du wirst von Red Bull rausgeschmissen eigentlich, weil die Zusammenarbeit mit Adrian Newey nicht mehr so lief, wie man sich das gewünscht hat. Da gab es ja auch hinter vorgehaltener Hand die Vorwürfe, dass Dan Fellows zum Beispiel ein bisschen mehr Macht haben wollte, ein bisschen mehr Mitspracherecht bei der Entwicklung, und Adrian Newey wollte dann aber viel, viel mehr das Heft in der Hand haben. Dann geht er zu Aston Martin, da läuft es nicht gut. Obwohl man 2023 sagen muss, da lief es ja ganz gut, aber da waren seine Einflüsse natürlich noch nicht so zu spüren. 2024, das Auto war dann halt Müll, und dann wird er da entlassen, geht jetzt zurück zum B-Team, wenn man so will, aber auch nur in semi-erster Reihe. Ja, also Dan Fellows, so erfolgreich wie er war, man hat so ein bisschen das Gefühl, Dennis, dass das, was ihn so stark gemacht hat, in den Red Bull-Jahren abhanden gekommen ist. Aber vielleicht ist ja, weil die Racing Bulls einfach grundsätzlich mal eine andere Philosophie haben, ein anderes Arbeitsklima haben, genau der richtige Ort, um sich wieder so ein bisschen zu rehabilitieren. Weil Dan Fellows galt ja mal wirklich als einer, der es drauf hat im Bereich der aerodynamischen Entwicklung. Und insbesondere dieses Aston Martin-Kapitel hat da eine ordentliche Kerbe reingeschlagen.
Ganz genau. Er war ja immer so ein bisschen auch natürlich unterm Schatten von Adrian Newey, was ich mir schon vorstellen kann. Gerade wenn du in so einem hochtechnischen Bereich arbeitest und wo du ja auch irgendwo die Früchte deiner Arbeit ernten möchtest, ist es immer schwer, hinter einem der Größten der Branche zu arbeiten und da wirklich nicht gesehen zu werden. Und dann ist er eben aus dem Schatten von Adrian Newey rausgetreten. Man hatte 2023 ja ein super Jahr bei Aston Martin. Du hast gerade schon ja so ein bisschen natürlich auch gesagt, dass der Einfluss von Dan Fellows da noch nicht der größte war. Was natürlich in der Saison auch so ein bisschen auffällig war, dass die Sachen, die er vielleicht mitgebracht hat, auch ja, sehr ähnlich waren dem Red Bull, an dem er vorher gearbeitet hat. Das ist dann ein Jahr gut gelaufen und ist dann ja krachend untergegangen. Also für die Erwartungen, die man nach diesem Jahr hatte und wie es da gelaufen ist 2023, wo Fernando Alonso ja am Anfang der Saison mehr oder weniger auch das Podium fest unter seinen Schuhen hatte. Und dann eben dieser Absturz bis dahin, wo man jetzt gekommen ist, der zeigt, dass natürlich die Unkenrufe, die man immer so ein bisschen gemacht hat, dass er viel von Adrian Newey profitiert, dass die irgendwo bisher nach außen stehen, zumindest eine Berechtigung haben. Er hat jetzt die Möglichkeit, eben zu Hause in ein gewohntes Umfeld zu kommen. Ja, es ist nicht Red Bull Racing, es sind die Racing Bulls, was vielleicht aber für ihn auch von Vorteil werden kann, weil der Druck bei den Racing Bulls ist natürlich nicht so enorm wie bei Red Bull Racing. Und das wird jetzt eben die Sache sein, die er zeigen muss. Er muss zeigen, oder für sich auch wahrscheinlich will auch zeigen, dass er es noch kann, dass er ein Auto auch auf die Strecke stellen kann, an dem nicht vorher Adrian Newey gearbeitet hat, oder wo er augenscheinlicherweise keinen Input von Adrian Newey mitgebracht hat in ein anderes Team. Und das wird man jetzt sehen. Ich glaube, die Gelegenheit ist günstig für ihn, eben weil er schon mal in diesem Konzern war, weil er jetzt in einem Team ist, wo der Druck nicht so hoch ist. Wir haben mit Red Bull Racing und Aston Martin wahrscheinlich zwei der ambitioniertesten Projekte in der Formel 1, wo viel, viel Geld hintersteckt, aber auch viel, viel Druck, weil zwar viel, viel Geld da ist, aber kein Geld, um es zu verschenken. Also der Erfolg ist die erste Bürgerpflicht da quasi. Und da muss er jetzt aufpassen, dass er natürlich jetzt in Zukunft diese Rehabilitation schafft. Und ich bin vorsichtig gespannt. Mein Eindruck persönlich, aber nur natürlich von dem, was ich sehe, ich bin natürlich nicht das Auge und das technische Know-how, um das wirklich zu bewerten können, aber ist halt doch, dass er ein bisschen gestruggelt hat in den letzten Jahren. Und wie es jetzt wird, das wird man sehen. Auf dem Papier ein guter Name für die Racing Bulls. Was am Ende bei rumkommt, da bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, den Punkt, den er zumindest hat, dass ihn jetzt kein Adrian Newey mehr folgen wird. Und den ist er jetzt zumindest erstmal los.
Ja, die Struggles haben auch andere wahrgenommen. Also auch im Fahrerlager ist der Name Dan Fellows jetzt bei weitem nicht mehr das, was er mal war. Und dementsprechend unser CEO Peter Bayer, Tim Goss vielleicht doch einfach nochmal eine Möglichkeit für den Neuanfang für Dan Fellows, zurück zu alten Wurzeln, zurück zu den Racing Bulls. Kommen wir zu Audi und einer Meldung, die ja nicht überraschend kam. Zumindest mal nicht, dass man ein Nachwuchsprogramm machen wird, dass man versuchen wird, auch junge Fahrer zu finden, die im Audi Driver Development Program zukünftig die große Rolle spielen sollen, wenn dann ein Nico Hülkenberg mal in den Formel 1 Winter geht, wenn ein Gabriel Bortoleto vielleicht auch mal eine neue Herausforderung sucht, dann auch was aus dem eigenen Kader zu holen. Nicht klar war bislang, wer das Ganze verantworten wird. Und jetzt wissen wir es, es ist Alan McNish. Ja, einigen wird dieser Name noch ein Begriff sein. Der Schotte ist nämlich dreimaliger Sieger der 24 Stunden von Le Mans und ehemaliger Formel-1-Pilot bei Toyota. Bringt aus Managementrollen viel Erfahrung mit, was junge Fahrer angeht, und gilt als ein echter Experte im Umgang mit jungen Talenten. Und es ist ja völlig normal, dass du als großes Team oder ein großes Team, was du werden willst, da werden wir ja später noch drüber reden, wenn es um die Lackierung geht, die Audi präsentiert hat und die Ziele, die man festgelegt hat. Obwohl, wir können es jetzt schon sagen, Weltmeister 2030. Ja, das ist ja das selbst ausgerufene Ziel von Audi-CEO Gernot Döllner, dass du in der Lage bist, junge Talente heranzuziehen, aber nicht nur Fahrer, sondern auch Ingenieure. Also dieses Audi-Programm soll nicht nur Fahrer ausbilden, sondern auch für die gesamte Organisation ein Talentpool sein, von dem man dann zehren kann. Und finde ich klug, finde ich richtig, dass man das so macht. Alan McNish auch mit Sicherheit ein interessanter Mann an der Spitze. Und man fragt sich trotzdem, warum ist denn da nicht dann schon ein deutscher Fahrer bekannt gegeben worden? Ja? Also man sucht gerade in Kartsport, man sucht gerade in untere klassigen Formelserien nach den Talenten, die man dann reinbringen will. Es soll jetzt nicht so sein, dass es zwangsläufig einen deutschen Fahrer geben muss, der da irgendwie jetzt herangezüchtet werden soll. Aber als deutsches Team wäre natürlich schön, wenn man einen findet, der die DNA der Marke Audi auch mit dem deutschen Pass nach außen hin transportieren kann, weil das eben auch so wichtig ist, um einen Boom in der einen Formel-1-Boom in Deutschland nachhaltig auszulösen, vielleicht auch mal wieder ein Rennen nach Deutschland zu bekommen. Da wäre ein erfolgreicher deutscher Fahrer auf jeden Fall unabdingbar. Viele schauen da ja in Richtung Tim Tramnitz zum Beispiel, der ja aus dem Red Bull Junior Kader rausgeflogen ist. Oliver Goethe vielleicht mit Abstrichen, weil der ist so deutsch wie, weiß ich nicht, das, ja, da ist halt der Pass oder die Lizenz deutsch, ja, aber der spricht da nicht, glaube ich, nicht mal ein Wort deutsch. Also da wäre dann vielleicht im Tramnitz schon die bessere Wahl. Aber dass man es angeht, dass man es nicht nur auf Fahrer setzt, sondern auch auf Ingenieure setzt, finde ich ein wichtiger Schritt. Auch da wieder Commitment für die Serie, Dennis, Commitment für die Formel 1 und die Ziele, die man selber hat, aber auch die Verantwortung, die man als großer Hersteller in der Formel 1 heutzutage eben irgendwie auch hat.
Ja, ein wichtiger Schritt, auch in der Außendarstellung. Auch für mich persönlich mit meinem Blick auf Audi, der ja doch aus der Vergangenheit, aus anderen Rennserien, wo sie teilgenommen hat, ein wenig kritischer war. Und das zeigt aber Commitment, das zeigt, dass man sich wirklich langfristig in der Formel 1 da in die Formel 1 integrieren möchte, daran teilnehmen möchte, man eben dieses Programm startet. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, glaube ich, für die Formel 1 an sich, für den Volkswagen-Konzern und auch für Formel 1 Deutschland. Mit Alan McNish, finde ich, haben sie jemanden aus dem Hut gezaubert, den, glaube ich, wie damals schon, als er zum Toyota-Fahrer wurde, keiner auf dem Schirm hatte, aber jeder sagt, ja, der hat was. Also hat ja unter anderem 1998 mit unserem DTM-Kindheitshelden Laurent Aiello zusammen auf Porsche Le Mans gewonnen, unter anderem. Da kann ich mich als Kind noch sehr präsent dran erinnern. Das war das Le Mans, ich sag mal, das Le Mans meiner Kindheit 1998. Ja, ich glaube auch, das ist jemand, der Kontakte hat, der ein Auge dafür hat, was junge Rennfahrer brauchen, was junge Rennfahrer geboten werden muss und auch wer die jungen Rennfahrer sind, die wirklich auch das Talent haben. Tim Tramnitz wäre jetzt natürlich die erste Nummer, die wo wir alle hoffen, dass sie gewählt wird von Alan McNish und Audi. Dann ist aber, wie gesagt, die Frage, und ich glaube, man ist aber trotzdem, so hart das jetzt klingt, gut beraten, jetzt nicht immer unbedingt auf den Pass zu gucken. Ein deutscher Fahrer, den wünschen wir uns alle, klar. Wenn du Erfolg haben willst, kannst du dich eben nicht darauf begrenzen, welche Nationalität ein Fahrer hat. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das hat damals Alain Prost mit seinem französischen Werksteam Prost Peugeot gezeigt, dass nicht unbedingt so eine Allianz, die irgendwie unter einer Flagge gebildet wird, nicht unbedingt immer erfolgreich wird. Von daher wäre es wunderbar. Tim Tramnitz ist die naheliegendste Wahl, weil er, glaube ich, die meiste Erfahrung hat, am nächsten dran war am Formel-1-Kosmos, bereits in einem Junior-Programm von einem etablierten Team war und vielleicht da auch echt einiges an Input mitbringen kann. Aber man sollte sich, wie gesagt, breit aufstellen für die Zukunft, denn ja, Nico Hülkenbergs Formel 1 Winter, der steht vor der Tür. Die ersten Schneeflocken fallen sicherlich schon, auch wenn ich ihm natürlich noch gute Jahre bis dahin wünsche. Und dann sollte man aufgestellt sein. Und wenn man 2030 Weltmeister werden möchte, dann brauchst du eben auch, und das ist der ganz wichtige Punkt, auch Ingenieure, die dieses möglich machen. Und da ein Juniorprogramm und auch ein Nachwuchsförderprogramm aufzustellen, genau in die Richtung, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und das ist auch ein realistischer Punkt, wo ich glaube, dass du hier auch in Deutschland dann viel bewegen kannst. Weil ich glaube, viele junge Männer und Frauen, die Ingenieur auch Ingenieur werden wollen, studieren, auch jetzt vielleicht durch die eben neue Formel 1, die ja wesentlich attraktiver ist, auch ein Interesse daran haben, vielleicht genau dort zu arbeiten, denen besteht jetzt da eine Möglichkeit. Man muss nicht zwingend erstmal nach England, wo ja sich sonst die Formel 1 abspielt. Und das ist, glaube ich, ein gewichtiger Punkt, wo man hier in Deutschland auch wirklich gute Ingenieurstalente in die Formel 1 holen kann.
Ist halt die Frage, ob sie das eher für Deutschland suchen oder in Deutschland suchen oder in Bicester in UK, wo sie noch ein Technikbüro haben, Audi, ob sie da vielleicht versuchen, Natürlich im Motorsport Valley, da wo so viele Nachwuchstalente sind, da auch die zu finden. Aber ja, wäre wünschenswert, wenn man so ein bisschen auch der lokalen Verantwortung in Deutschland gerecht wird und so, wie du schon richtig sagst, das ein oder andere Ingenieurstalent auch findet für die Zukunft von Audi. Zukunft ist ein wichtiges Stichwort und eine schöne und gute Nachricht, wie ich finde, kam von Mercedes, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Dorian Pin ist neue Entwicklungspilotin des Teams, steigt also noch weiter auf, nachdem sie in der vergangenen Saison den Titel in der F1 Academy gewonnen hat, die 22-jährige Französin, steigt sie ins Entwicklungsprogramm von Mercedes auf, soll 2026 auch bei vielen Grand Prix vor Ort sein und da auch als Unterstützung und Ansprechpartnerin für die F1 Academy-Fahrer des Teams fungieren, aber auch wirklich im Simulator mitarbeiten an der Entwicklung des Teams. Weitere Aktivitäten in der Fabrik sowie in der Rennstrecke soll sie auch involviert werden. Und Dorian Pin ist ja nicht nur die Meisterin der F1 Academy geworden, sondern auch in anderen Rennserien generell schon aktiv. In der WEC zum Beispiel war sie in der LMP2-Klasse dabei, ist bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start gegangen und in den vergangenen beiden Jahren ist sie in verschiedenen Formel-Regionalmeisterschaften auch dabei gewesen. Und gilt als eine der größten weiblichen Motorsporttalente, die die Welt aktuell zu bieten hat. Und es ist irgendwie passend, Dennis, dass es Mercedes ist, die sehr, sehr bewusst jetzt diesen Schritt gehen mit Dorian Pin. Und wir haben es ja auch letztes Jahr immer häufig auf den Socials gesehen. Da war sie schon sehr mit dabei, da war sie schon immer sehr nah dran, auch an Toto Wolff, George Russell, Kimi Antonelli. Man hatte das Gefühl, wenn wir das jetzt mal mit dem Racer-Programm von Alpine vergleichen wollen, wo ja Sophia Flörsch damals unter Vertrag genommen wurde, sagen wir jetzt einfach mal. Und das soll jetzt kein Hieb gegen Sophia Flörsch gewesen sein, sondern eher ein Hieb gegen dieses Racer-Programm, wo Sophia Flörsch als, ich sag jetzt mal, hübsches Gesicht genommen wurde, um was zu zeigen, was man einfach nicht hat, nämlich wirklich Interesse daran, Frauen zu fördern. Ist das bei Mercedes, und da ist natürlich auch ein Stück weit Susi Wolff, glaube ich, mit an den Esszimmertischen mit ihrem Mann Toto, wo sie immer wieder sagt, hier, gibt der doch mal eine Chance, vielleicht jemand, der natürlich auch nochmal drückt. Aber Toto Wolff nimmt seine Aufgabe da, glaube ich, auch an. Und mit 22 Jahren ist sie ja noch voll dabei, sich weiterentwickeln zu können. Ich fände es sehr spannend, wenn Mercedes wirklich das Team, das Unternehmen ist, das es vielleicht sogar schafft, die erste Frau in die Formel 1 zu bringen. Und Dorian Pin ist mit Sicherheit eine der besten Frauen, die man fördern kann, um sie in Richtung Formel 1 zu pushen. Natürlich finde ich natürlich, also müsste es dann auch so sein, dass man seitens Mercedes sagt, okay, dann bezahlen wir dir auch Formel 3 und Formel 2, weil ich glaube, anders wird es nicht gehen. Wenn man es wirklich will, dann sollte man es tun. Vielleicht noch nicht dieses Jahr natürlich. Also lass sie ruhig nochmal eine höhere klassige Formel Regional Serie fahren. Aber spätestens 2027 erwarte ich dann ein voll subventioniertes, voll bezahltes Programm von Mercedes, um Dorian Pin dann in die Formel 3 und sukzessive weiter nach oben zu bringen. Sodass sie in, sagen wir mal, 4-5 Jahren dann in der Königsklasse sitzt.
Wenn du diesen Weg wirklich mit dem Engagement und der Ernsthaftigkeit gehen möchtest, dann ist das, glaube ich, unumgänglich, dass du da eben eine Ausbildung Formel 3, Formel 2 auf die Beine stellst, sie da eben wirklich fahren lässt, weil ich glaube, das wird der wichtigste Punkt sein, dass du, und sie ist für mich einer der wenigen weiblichen Fahrer, die ich bis jetzt gesehen habe, wo ich wirklich sage, da passt alles so weit, dass ich mir da wirklich vorstellen kann, dass sie, ohne dass man hinterher da negativ draufschaut und sagt, ach, das ist jetzt aber nur, weil sie eine Frau ist und weil man diese Medienwirksamkeit haben will. Nein, sie hat sich in diversen Serien gegen namhafte Rennfahrer durchgesetzt. Nicht unerwähnt, in ihrem Jahr, wo sie 2022 die Ferrari Challenge gewonnen hat, da war in mehreren Rennen einer der Starter übrigens Adrian Sutil und den hat sie in fast allen Anläufen tatsächlich besiegt. Also, das zeigt schon was. In der WEC, in der European Le Mans. Du willst was sagen, Kevin?
Ja, wir haben gesehen, wo Adrian Sutil gelandet ist.
Ja, das wünschen wir ihr natürlich nicht, oh. Aber Aber also sie hat sich in Serien durchgesetzt, wo dann eben irgendwann, und das ist das Wichtige, glaube ich auch, dass du dann auch an dem Punkt bist, wo du nicht mehr drüber nachdenkst, welches Geschlecht steckt jetzt unter diesem Helm, sondern dass da eben die 20 besten Rennfahrer und Rennfahrerinnen der Welt gegeneinander fahren und eben die Leistung zählt. Und ich glaube, sie ist wirklich ambitioniert, eine Frau, die, die schnell ist, die einiges mitbringt. Und auch die erste, der ich es wirklich zutraue, wo, weil da vieles passt. Und wir haben ja mal, ich glaube, es war im Formel-1.de Stammtisch mit Corinna Kamper, liebe Grüße an der Stelle, auch darüber gesprochen. Und da war ja auch so ein bisschen der Punkt, ist, du musst irgendwann diese Ernsthaftigkeit dahinter bringen. Du musst sagen, jetzt schicke ich diese Frauen in die Formel 2, in die Formel 3, wo sie dann die Chance haben, sich zu beweisen. Und wenn dann wirklich die Leistung stimmt, alles passt und es eben nicht hinterher als Marketing wahrgenommen wird, weil das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was passieren könnte. Wenn man irgendwann aus Marketing-Sicht da eine junge Fahrerin verbrennt, die vielleicht eben diese, ja, ähnlich wie es bei Sophia Flörsch war, einen großen Werbewert hat, die Ausstrahlung hat, aber, und das muss man ja leider jetzt nach den Saisons in der Formel 3 auch sagen, wo es einfach vom Speed her nicht gereicht hat, zumindest augenscheinlich, dass man da eben dann auch nichts Gutes für die Frauen im Rennsport tut, weil man dann irgendwie eben das wie so eine falsche Hilfe hinstellt und am Ende wird da krachend gescheitert. Und ich will immer Pin sagen, aber Paar, ne? Ist das Französisch, ne? Dorian genau. Paar. Ich habe mich da wirklich reingelesen, ich habe mir Sachen über sie angeschaut, ich habe auch ein paar Ausschnitte aus der Academy gesehen und da ist wirklich was, wo ich sage, dass das könnte ein ernsthaftes Thema werden und was dann auch dafür sorgt, dass wir wirklich dann hoffentlich bald die erste Rennfahrerin in der Formel 1 haben, aber eben eine, die es mit ihrem Talent geschafft hat und wo dann hinterher nicht dieser Schatten drauf sitzt, weil das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was den Frauen im Nachwuchsrennsport passieren kann, wenn man das Ganze irgendwie nur als Marketing-Gag sieht hinterher in der Allgemeinheit. Und das möchte ich nicht, weil dafür haben wir zu viele gute Rennfahrerinnen mittlerweile. Wenn wir die Iron Dames sehen, die im Langstreckensport wirklich gute Leistungen bringen. Und ich glaube, dass die Zeit irgendwann reif sein wird dafür. Und Dorian Paar kann jetzt wirklich die sein, die den ersten großen Stein des Anstoßes bringt und vielleicht wirklich auch in der Formel 3 und Formel 2 dann echt vorne mitfahren kann. Und das wäre, glaube ich, das Wichtige. Und dann hoffentlich irgendwann auch in der Formel 1.
Ja, du hast Corinna Kamper angesprochen, hast sie gegrüßt. Ich grüße auch Corinna, du hörst ja regelmäßig Starting Grid, das freut uns sehr. Also vielleicht laden wir dich auch mal wieder ein, Corinna. Dann können wir vielleicht nochmal über dieses Thema sprechen, was man tun kann, aber nicht nur über dieses Thema, sondern auch vielleicht über die anstehende Formel-1-Saison. Ja, das machen wir mal. Vielleicht haben wir auch länger nicht mehr bei uns im Podcast gehabt, die Corinna. Ja, kommt auf die Liste. Auf die Liste geschafft hat es auch der Formel-1-Film, und zwar auf die Liste der Oscar-Nominierungen. Es war ein ambitioniertes Projekt, was man da angegangen ist, wirklich groß aufgefahren und groß produziert. Und ja, wir haben drüber geredet, Dennis, auch ein Film, der sehr kontrovers diskutiert wurde innerhalb der Fanschaft, aber insgesamt durchaus einer war, den man sich in Sachen Hollywood-Kino sehr gut angucken konnte. Und tatsächlich hat es der Film zu 4 Nominierungen für die Oscars gebracht 2026, und zwar für den besten Schnitt, den besten Ton, die besten visuellen Effekte und, Obacht, für den besten Film. Und das ist natürlich krass. Also persönlich hätte ich ja gedacht, sie bekommen eine Nominierung noch für die beste Nebendarstellerin, weil ich schon finde, dass das gut gepasst hätte. Ich fand Brad Pitt selber jetzt nicht so atemberaubend, weil es war irgendwie same, same, but different, so eine Rolle von Brad Pitt halt, auch in der Art und Weise, wie er sie dargestellt hat. Damson Idris hätte man vielleicht noch die Rolle oder die beste Nebendarsteller geben können. Obwohl auch da, muss ich sagen, war jetzt nicht so herausragend, aber dass man den besten Film jetzt bekommt, eventuell, das muss man jetzt vielleicht ein bisschen in Relation ziehen. Ja, also dieser Film war von den visuellen Effekten, war von der Vertonung, war insgesamt, glaube ich, schon richtig, richtig gut. Also auch was den Schnitt angeht, was all das angeht. Und da sehe ich den Film auch als einen Gewinner. Also ich glaube, einen dieser drei Neben-Oscars, den kann er tatsächlich gewinnen. Den besten Film. Es gab im Jahr 2023 einen langen Hollywood-Streik. Also lang für Hollywood-Verhältnisse, wo hart gekämpft wurde, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, die finanzielle Situation von Mitarbeitenden zu verbessern. Anders als andere Produktionen hat der Formel-1-Film aber nie 100% stillgestanden. Also es war immer so, dass man kleinere Elemente davon produziert hat, sodass man natürlich dann, als der Film rausgekommen ist, keine signifikante Konkurrenz hatte. Und diese ganzen Mega-Blockbuster, die kommen ja jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren reihenweise raus. Also in den nächsten ein, zwei Jahren wären die Chancen, für diesen Oscar nominiert zu werden, eigentlich gleich null, weil wirklich dicke Dinger ins Kino kommen. Und wenn man sieht, mit wem man noch nominiert ist, ich habe mir das hier gerade rausgeschrieben, und zwar Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners and Train Dreams. Ja.
Ich habe nicht einen davon gesehen.
Ich auch nicht. Ja, das ist der Formel-1-Film war doch das, was ich gesehen habe. Also ihr seht, die Konkurrenz ist halt relativ gering. Das soll aber überhaupt nicht, wenn sie den jetzt gewinnen sollten, wovon ich nicht ausgehe. Also ich glaube nicht, dass sie den Film, also wenn sie einen Oscar für den besten Film bekommen, das wäre schon crazy. Also das wäre verrückt. Muss man einfach so sagen.
Eine kurze Frage, Kevin. Wenn man während eines Rennens, wo dieser Film gedreht wurde, dabei war, ist man dann quasi auch Oscar-Gewinner?
Ich wäre es dann. Ja, Monster haben sie damals gedreht.
Ja. Budapest, ja.
Stimmt, also, war auch. Wir sind beide, wir haben beide auch Oscar-Gewinner.
Wir werden beide für einen Oscar nominiert, eigentlich.
Ja. Stell mal vor, Nico Hülkenberg gewinnt kein Formel-1-Rennen in seiner ganzen Karriere, aber
einen Oscar. Ja. Einen aus Lego.
Lego ist sehr schön. Ja, aber cool. Also einerseits echt cool und ich finde auch durchaus in den Nebenkategorien absolut verdient. Wie gesagt, beim besten Film muss man vielleicht ein bisschen in Relation nehmen, dass eben durch diesen Hollywood-Streik 2023 die Konkurrenz jetzt nicht so namhaft war, wie es vielleicht in anderen Jahren gewesen wäre. Trotzdem krass.
Definitiv. Also der Film hat ehrlicherweise gerade was die Tragweite in den Medien, auch so im Leben allgemein, also was die Leute, mit denen man sich tagtäglich austauscht, der hat meine Erwartungen schon übertroffen. Also den haben viele, viele Leute haben ihn gesehen, er war sehr präsent in den Medien. Das war ja nicht auszudenken. Und vielleicht schafft er das, was unserem Lieblingsfilm Driven damals nicht vergönnt war, trotz einem Star nach dem anderen, also von Sylvester Stallone, Till Schweiger bis hin zu Verona Poth, waren ja alle Großen des Films dabei. Aber vielleicht schafft es der Formel-1-Film dann jetzt eben diesen Oscar stellvertretend auch irgendwo für Driven dann zu holen. Ich würde mich sehr freuen, ehrlich.
Und das ohne Ralf Möller.
Und das ohne Ralf Möller, ja. Und ohne Blümchen.
Ja, es soll wohl auch bald eine Fortsetzung geben. Also es war ja nicht abzusehen. Bei was ist das, 630 Millionen Dollar, die man eingenommen hat, dass es da eine Fortsetzung geben könnte. Spannend wird nur zu sein, wie sie die nennen werden. F1 The Movie 2?
F2.
Das muss eigentlich der nächste Schritt sein, ne? Gut. Wir machen jetzt einen Schritt, und zwar den in die Pause. Das waren ein paar Formel-1-News, ein paar Diskussionspunkte für euch. Hoffen, dass euch das gefallen hat. Werden wir jetzt die nächsten Wochen auch immer so ein bisschen machen, ein Auge drauf halten, das ein bisschen einordnen, was die Woche über so passiert ist und euch einstimmen dann auf die folgende Woche. Wir machen nach der Pause dann aber weiter mit unseren Meinungen zu den Lackierungen, die in der vergangenen Woche vorgestellt worden sind. Weitere Autos sind da. Und wir reden darüber hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de und widmen uns jetzt den Autos, die in der vergangenen Woche präsentiert worden sind. Wir hatten ja Haas, Audi, Mercedes, Ferrari und Alpine, gleich 5 Lackierungen, die uns präsentiert worden sind. Auch in dieser Woche werden wir es so tun, dass wir nicht auf eventuelle Spitzfindigkeiten der Technik geschaut haben oder da versuchen werden, jetzt irgendwelche Analysen zu machen, die keinen Sinn ergeben. Ja, also da wiederhole ich mich von der letzten Woche, all das ist natürlich schöne Spielerei, aber lasst uns noch ein bisschen abwarten, die ersten technischen Kniffe irgendwie zu analysieren und zu sagen, wer da irgendwie was gelandet hat. Ich meine, wir können bei Haas anfangen, die haben es noch nicht mal hinbekommen, die richtigen Reifen auf die Vorderachse zu bringen in die Renderings. Ja, also von daher sollten wir da die Füße stillhalten, aber über das, was wir visuell gesehen haben, ich finde, darüber können wir vortrefflich reden, weil da auch, und das haben wir festgestellt, auch in unseren Gruppen, Starting with F1 Fans bei Facebook, Starting with Fans bei Telegram und in so einem Discord-Channel, die Meinungen wirklich komplett auseinandergegangen sind teilweise. Es ist halt so, Geschmäcker sind verschieden. Bin mal gespannt, Dennis, was dein Geschmack so ist bei den Autos. Beginnen wir doch mit Haas. Sehr viel Weiß, dazu natürlich die typischen Haas-Farben, Schwarz, Weiß und Rot. Und auf der Motorhaube sehen wir ganz fett das GR-Logo, also Gazoo Racing für Toyota. Das Team heißt ja TGR Haas F1 Team oder Haas, TGR Haas? Doch, TGR Haas F1 Team, also Toyota Gazoo Racing Haas F1 Team. Ferrari Motor im Heck noch, wer weiß schon, wie lange das noch der Fall sein wird, aber ja, sehr viel Platz für Toyota auf dem Auto. Sieht ein bisschen aus wie ein invertierter Formel-2-Wagen von Toyota, von der Lackierung eigentlich. Ich glaube, letztes Jahr hat Miata den schwarzen, einen schwarzen Wagen und da war dann das GR-Logo genau, auch groß auf der Motorhaube drauf. Vom Design her muss ich aber sagen, gefällt mir persönlich der Haas extrem gut. Ich mag diese Farbkombination. Ist vielleicht auch ein bisschen aufgrund meiner Fanbrille in Leverkusen so, weil das auch so grundsätzlich mal so unsere Farbgebung ist. Ich mag diesen sehr großen Weißanteil bei dem Auto total gerne. Finde auch die Einbindung von Gazoo Racing sehr, sehr klug gelöst. Und insgesamt, wenn man das so auch mit dem letztjährigen Design, wo es ja noch MoneyGram war, vergleicht, finde ich ja auch diese Farbgebung oben an der Airbox, dass du diesen weißen Anteil hast mit dem GR-Logo, aber dann noch diesen roten Anteil quasi auf der Airbox selber sehr gelungen. Also mir gefällt der Haas wirklich gut.
Ich finde ihn auch wirklich gelungen, was natürlich bei mir persönlich auch mitspielt, dass ich in der Kindheit auch die Toyota generell in der Formel 1 immer sehr schön fand und das wirklich positiv sehe, dass man mit Toyota da mehr und mehr macht. Ich würde mir auch wirklich wünschen, dass Toyota den Weg da vielleicht auch in die Formel 1 irgendwann mal zurückfindet. Das Design ist sehr gut gelöst, wie ich finde. Es macht was her. Und ja, Haas ist ein Team, wo ich wirklich glaube, dass die von der grauen Maus hin zu einem angesehenen Formel-1-Team werden könnten. Die machen einiges richtig. Ich glaube, diese Partnerschaft mit Toyota, und wenn ich mir ihn jetzt auch angucke, sie hat nicht nur ein schönes Auto ergeben, das sowieso, aber man hat auch geschafft, glaube ich, dass man da Grundsteine für die Zukunft gelegt hat, um wirklich auch dabei zu sein, auch so ein bisschen mehr Exklusivität in der Entwicklung zu haben. Man ist ja anders als andere eben selber nicht so viel am Auto, am Entwickeln selber, wie es eben die anderen Teams machen, weil man eben viel auf Fabriken und als Kunde eben da macht. Das Design, ja, wenn das noch schnell ist, dann haben wir, glaube ich, alles, was wir für einen guten Haas brauchen. Und Toyota ist sehr, sehr präsent, das muss man sagen. Also du hast gerade diesen großen Schriftzug auf der Motorhaube angesprochen. Letztes Jahr war es ja, glaube ich, nur vorne auf der Nase und hinten am Heckflügel. Jetzt ist man eben auch gleichzeitig noch Teamsponsor geworden. Und wer weiß, wohin diese Partnerschaft noch geht. Und das kann nur zum Vorteil von beiden sein. Ich finde es auch toll, dass wir mit Toyota eben auch so ein bisschen wieder so ein bisschen auch einen deutschen Standort, einen weiteren in der Formel 1 haben. Toyota Gazoo sitzt ja eben in Köln, was ich auch nur wirklich jedem empfehlen kann übrigens. Tatsächlich, wenn es sich nicht geändert hat bei mir, war es noch zu Zeiten, als Fernando Alonso natürlich für Toyota gefahren ist, als ich mich aufgemacht habe nach Köln. Ich glaube, wenn ich mich erinnere, an jedem ersten Samstag im Monat, da ist tatsächlich die Toyota Collection, wo auch ein altes Le Mans Auto und auch eben ein Auto aus der Formel 1 Phase von Toyota ausgestellt ist. Also wer sich die mal angucken kann und vielleicht gerade diejenigen, die noch relativ neu zur Formel 1 gekommen sind und mit Toyota als Formel 1 Hersteller gar nicht so viel anfangen können, macht euch mal auf, googelt mal vorher bitte, ob das noch so ist, aber da könnt ihr einen der, und ich fand optisch legendären Toyota-Boliden von damals besichtigen Und um den Dreh nochmal zum Abschluss auf Haas zu machen, ich glaube, Haas hat echt eine wesentlich bessere Zukunft vor sich, als man noch vor einiger Zeit geglaubt hätte. Man hat die richtigen Schlüsse gezogen, die richtigen Fäden. Wenn ich mich daran erinnere, als man noch so Sponsoren wie Rich Energy aus dem Hut gezaubert hat und ich suche heute noch nach einer Dose im Einzelhandel, da war es eben immer ein Kauderwelsch und jetzt macht man es richtig. Das einzige, Kevin, den einzigen Gag, den du mir jetzt genommen hast, ich wollte natürlich mit meiner fachlichen Kompetenz in Sachen von Technik sagen, dass man anscheinend bei Haas eine Reglementlücke gefunden hat und mit 4 Hinterreifen fährt, aber sei es drum, den schenke ich dir.
Danke. Geschenkt hat uns auch Audi seine Lackierung. Eigentlich ja schon vor einiger Zeit, denn da hat man das Konzept bereits vorgestellt. Und natürlich waren viele da draußen der Meinung, ach, warte mal kurz, ich muss husten.
Eine kurze Pause bezüglich eines Hustens von Kevin Scheuren. Es geht sofort weiter, jetzt bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Vielen Dank fürs Überbrücken. Dass einige dachten, da wird bestimmt noch was verändert. Ja, obwohl eigentlich
auch
gesagt wurde, dass das die Lackierung ist. Da kommen halt noch die Sponsoren drauf. Ja, Dennis, sag mal.
Also erstens, ich war überrascht, dass sie wirklich, wie ehrlich Audi ist. Sie haben uns die Lackierung gezeigt. Das ist Fakt. Und das schon vor einigen Wochen. Es hat sich nichts geändert. Ich bleibe immer noch dabei. Ich persönlich bin ehrlich, kein Negatives gegen Audi. Ich finde es toll, dass Audi jetzt ein Formel-1-Projekt hat, aber ich finde ihn pottenhässlich. Ich persönlich finde ihn pottenhässlich. Man hätte so viel rausholen können. Und Audi hat wirklich, wenn ich an den, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, 2016er Audi in der Le Mans denke, in der WEC, mit schwarz, mit diesen auch roten Akzenten. Und man hat traditionelle Lackierungen aus dem Rallye. Es wäre so viel möglich gewesen und ich komme immer noch nicht damit klar, dass dieses Auto irgendwo so bei 50% hier quasi auf der Nase einfach einen geraden Strich hat und dahinter so ein für mich auch nicht wirklich greifbares Design dann auf einmal vorherrscht. Also optisch für mich persönlich kein Leckerbissen, als ich die, und das haben wir ja zusammen gesehen, Kevin, wir waren ja in Belgien dabei, als Audi damals diesen ersten, ja, diese erste Showcar da hingestellt hat mit einer potenziellen Audi-Lackierung. Das sah so toll aus, also die hat mich damals richtig gepackt und die ist ja dann auch ins Formel-1-Spiel damals, die konnte man ja auf der Playstation haben und jetzt gar nichts mehr und das ist so ein bisschen, ein bisschen traurig tatsächlich. Ich weiß nicht, wie findest du es denn?
Ja, erstmal 20 Euro in die Mannschaftskasse fürs Handy nicht auf laut. Ne? Das ist klar, erstmal das Erste, Dennis Lewandowski, das merke ich mir. Schön, dass du mir gewisse Worte aus dem Mund genommen hast, die ich nicht äußern muss, weil ich da ganz deiner Meinung bin. Ihr könnt nochmal zurückspulen, welches Wort er gesagt hat, was ich genauso selber sehe. Da gab es ja auch große Diskussionen in unserer Telegram-Gruppe vor allem. Ich finde das Auto furchtbar bieder. Ich finde es, also dieser Silber-Schnack da vorne, das ist es nicht. Also dieses Matt-Silber, also ne. Also es ist einfach, es hat ein bisschen so graue Maus-Attitüde, wenn man das Ding dann auch bei Tageslicht sieht. Also dieses Showcar stand ja auch in Kitzbühel zum Beispiel auf der Streif rum und da hat mir dann jemand ein Bild von geschickt. Und ich dachte so, Gott, das sieht bei Tageslicht noch viel schlimmer aus als in diesen Renderings oder mit ein bisschen Licht hinten. Der hintere Teil mit diesem Audi-Rot, mit diesem Sportrot, was man da neu zusammengemischt hat und dem Schwarz, das ist ja ganz cool, aber da bin ich total bei dir. Also dieses 2022er Design-Car, was man da in Spa hingestellt hat, das hat so gestrahlt, so geleuchtet, als ob das eine Unterbodenbeleuchtung gehabt hätte mit dieser Farbe. Fand ich unfassbar geil. Und dieses Auto jetzt ist einfach, also sorry, ich weiß, da werden wir jetzt einigen auf den Schlips treten. Oder ich persönlich, Entschuldigung, ich will nicht für dich sprechen, Dennis. Aber ich spreche jetzt mal für mich, meine Meinung. Dieses Team ist furchtbar langweilig. Also die PR ist langweilig, die Klamotten finde ich langweilig, ja, also grau in grau, das ist wirklich grau in grau, ja, mit, also immerhin hat man in dem Kapuzenpullover noch ein bisschen Farbe reinbekommen in die Fütterung. Es strahlt nichts aus, das Team, und genau das ist Audi. Deswegen muss ich meine Kritik ja auch immer vorsichtig verpacken, weil die Marke Audi ist ein bisschen bieder und die Marke Audi ist ein bisschen verklemmt und die Marke Audi ist ein bisschen luxuriös, aber noch nicht zu luxuriös und gleichzeitig aber auch bodenständig und trotzdem ambitioniert. Und ich finde es genial, wie die Marke Audi repräsentiert wird, weil genauso ist sie. Und genauso nehme ich sie wahr. Ich mag Audi total als Marke, aber dieses Team ist halt wirklich corporate, ein corporate Team. Und genauso ist das Auto. Und solange es erfolgreich ist, ist es scheißegal, was ich dazu zu sagen habe und ob es mir gefällt oder nicht. Und ich wünsche ihnen den Erfolg. Und ich wünsche mir das, was ich letzte Woche bei Wünsch dir was gesagt habe, das nehme ich nicht zurück. Ich wünsche mir, dass sie gerade zu Saisonbeginn die richtig großen Überraschungen liefern und vielleicht sogar ein Rennen gewinnen. Weil das wäre genau das richtige Statement. Aber das Auto gefällt mir ganz und gar nicht. Also es ist wirklich, das Auto gefällt mir nicht, die Klamotten, nee. Also es ist alles, es ist nicht meins. Und es ist auch nicht schlimm. Es muss ja nicht einem sein. Ich wünsche dem Team absoluten Erfolg und ich hoffe, dass sie ihren Weg weitergehen und ich freue mich darüber zu sprechen hier im Podcast, aber ich glaube, es wird lange dauern, bis ich dieses Auto cool finde oder weiß ich nicht. Also es holt mich nicht ab. Das ganze Team holt mich so nicht ab, aber muss es auch gar nicht. Und das finde ich eigentlich das Gute, dass sie drauf scheißen, ja, dass sie ihren Weg gehen. So wie die Marke Audi ist, und ich finde es auch cool, dass sie ein klares Ziel ausgeben. 2030 möchte man um die Weltmeisterschaft mitfahren. Das ist klar, das ist deutlich und so muss es auch sein. So ambitioniert musst du als Marke Audi auch sein. Und dann warten wir mal ab, in welche Richtung das geht. Aber ich persönlich hätte lieber das 2022er Auto gehabt, einfach um mehr Farbe zu haben. Es ist sehr viel, es ist sehr silber. Wenn du es nur von vorne siehst, ist es halt wirklich, dieses Silber ist halt wirklich, dieses Matt, ach, nee, also... Ach, ich darf nicht wieder anfangen. Ich bin eigentlich schon fertig.
Es ist ein schöner A6 Avant in Silber.
Ja, haben wir den Konfigurator gepackt für Sie. Macht dann 200.000 Euro.
Ah, nee, also ich ehrlich, du hast da für mich gesprochen. Ich bin vielleicht auch, was Farben und auffällige Teamkleidung angeht, ein bisschen verwöhnt von Alpine. Aber nein, es war jetzt... Wie gesagt, sie sind 2022 mit einem richtig, richtig starken Design. Mit einem Design, was für mich alles hatte. Es hatte die Moderne, es hatte aber gleichzeitig auch genug Greifbares für diese Audi-Historie, die man ja auch nicht verschmälern darf. Also wie gesagt, gerade im Rallye-Sport hat Audi unfassbare Dinge geleistet in der DTM. Ne? Man hat jetzt, also für mich war das Gefühl, man hat jetzt auf Krampf versucht, irgendwo so ein bisschen zu versuchen, was ganz Neues für die Formel 1 auf die Beine zu stellen, aber gleichzeitig auch irgendwo eben nicht zu flippig, nicht zu hip, was zur Marke Audi, und da stimme ich dir zu, was zur Marke Audi auch irgendwie total passend ist. Aber am Ende ist halt auch nichts rausgekommen, wo ich jetzt mir gedacht habe, das würde ich mir auch holen, irgendwie so von der Teamwear her, ne? Ich meine, man hat mit Adidas da ja auch wirklich jemanden, der ja auch designen kann und auch schöne Sachen da eben machen kann. Und ich fand auch Nico Hülkenbergs Reaktion, als er da gefragt wurde, wie er denn seinen Rennanzug bewertet, auf eine 1 bis 10. Und ich glaube, er hat mit 8 geantwortet, ohne ihm da jetzt irgendwas in den Mund legen zu wollen. Aber man hat im ersten Moment schon gesehen, ja, das ist jetzt nicht... wahrscheinlich nicht der Rennanzug, den als den schönsten aller Zeiten kürt. Aber wie gesagt, Audi hat eine Möglichkeit, uns jetzt abzustrafen für unsere Watschen, indem man erfolgreich ist. Dann ist es völlig egal, ob das Auto von mir aus auch, weiß nicht, grün-gelb gestreift ist oder sonst was. Das sollte das Ziel sein von Audi. Ich hätte mir ein bisschen mehr Mut gewünscht. Ich hätte mir eben auch ein bisschen mehr gewünscht, dass man Audi auch, weil viele junge Leute ja heute auch Audi fahren wollen. Also ich erlebe es gerade so auch bei mir auf der Arbeit und im Privaten, dass viele junge Leute jetzt, gerade auch die irgendwo sich das erste eigene Auto wirklich leisten wollen, dass da immer mehr wirklich sagen, ich hätte gern so ein Audi. Ne? Ich meine, die haben ja auch mit den RS-Modellen oder S-Modellen ja auch schöne sportliche Flitzer, die was hermachen. Und das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass man so ein bisschen mehr sich dahin wieder begeben hätte. Aber sei es drum, wenn das Auto schnell ist, wenn der Erfolg kommt und man 2030 wirklich Weltmeister wird, dann wird kein Hahn mehr danach krähen, ob das Ding eben ab der Hälfte aussieht, wie als ob man ein anderes Auto hinten dran gefotoshoppt hätte. Ja. Aber wie gesagt, es ist nicht meins, also ich würde es mir auch als Modell nicht in die Vitrine stellen, aber ich wünsche Audi auch wirklich alles Gute damit.
Ja, ich glaube, wir müssen nochmal festlegen, das ist einfach nur jetzt ein Meinungsaustausch. Ja? Unsere persönliche Meinung.
Zu einem Design, auch noch ganz wichtig. Es geht jetzt hier rein um ein Design. Ne? Also jetzt nicht irgendwie zur Arbeit oder zum Unternehmen oder sonst was. Es geht wirklich um eine Formel-1-Lackierung und um T-Shirts, die designt wurden. Ne? Ja,
gut, ich habe schon auch gesagt, dass ich das Team langweilig finde. Aber das ist, wie gesagt, muss meine Meinung. Was ich bei der Lackierung halt ein bisschen uselig finde, ist, dass der Mercedes von vorne, also es ist halt auch Silber. Das ist halt so. Der wurde ja auch präsentiert, der W17, das Design vom W17. Und das ist eine designtechnische Weiterentwicklung zum letztjährigen Auto, wie ich finde. Und gefällt mir total gut. Ich bin großer Fan vom neuen Mercedes. Ich finde, das ist wirklich, wirklich schön. Auch da haben wir einen schönen Kontrast zwischen Historie und Moderne. Wir haben diese schöne silberne Farbe, die sich von vorne bis quasi nach ganz hinten zieht und von oben gesehen. Ich habe das ja fälschlicherweise im Formel1.de Video als die drei Adidas-Streifen. Weil es sieht auch ein bisschen aus wie ein Adidas-Turnschuh von der Seite. Ne? Es ist so. Es ist so. Es sieht ein bisschen aus wie ein Adidas-Turnschuh von der Seite. Aber es sind natürlich die AMG-Streifen, die stilisiert worden sind von oben. Und du hast dann dieses Petronas-Blau, was sich als wirklich dynamische Linie von ganz vorne nach ganz hinten zieht. Das Ganze so ein bisschen aufsplittet dann hin zu diesem Schwarz, in das man ja auch gegangen ist in den letzten Jahren. Die vielen Mercedes-Sterne auf der Motorhaube, die beiden Lauda-Sterne ja auch. Und dann, was viele geärgert hat, war ja dieser Microsoft Aufdruck auf der Airbox. Ich weiß nicht, warum man sich an sowas aufhängt. Wir kommen gleich noch zu Ferrari. Das sind so Sachen, da freuen sich die Unternehmen natürlich drüber, weil dann redet man darüber. Aber ich finde jetzt in dem Fall eigentlich sogar dieses Microsoft-Logo sehr passend auf der Airbox, auf der schwarzen. Und ich war jetzt nie der größte Fan von der roten Airbox, von der Ineos Airbox. Deswegen finde ich das so eigentlich sehr, sehr stimmig. Und insgesamt, was das Design angeht, es ist dynamisch, es ist, geht nach vorne. Ich finde das Silber jetzt hier viel, viel gelungener als das Silber bei Audi zum Beispiel. Es ist halt ein Mercedes und die wissen, wie es geht. Und jetzt ist nur die Frage, ist das Auto auch schnell? Ist der Motor auch genauso gut, wie die meisten das sagen? Oder wird es am Ende nur ein schönes Design sein, aber keinen Erfolg haben? Aber ich glaube, um so viel vorwegzunehmen von den ganzen Lackierungen, die vorgestellt worden sind, ist der Mercedes aktuell meine Nummer 2.
Ich war sehr überrascht, dass Mercedes, das eigentlich lackierungstechnisch in den letzten Jahren so ein bisschen stagniert hat, uns eins der schönsten Designs gibt. Ich muss wirklich sagen, sie haben genau das gemacht, was ich nicht erwartet habe. Sie haben ein Design, was irgendwo ja doch auch bekannt ist, was man ja auch vielleicht gar nicht so sehr verändern sollte, weil es eben auch die DNA des Teams ist, wirklich aufgehübscht. Was ich immer noch liebe, einfach ist, ich hoffe, es wird auch auf ewig auf den Mercedes-Boliden bleiben und soll ja auch der rote Niki Lauda-Stern, also Ruhe in Frieden, Niki, wirklich toll, dass der auch immer noch seinen Platz hat auf diesem Boliden. Ja, Microsoft, ja gut, dieses Fenster mit Rot, Grün, Blau, Gelb, aber ganz ehrlich, du hast gerade die Ineos-Box angesprochen. Ich hab letztens noch mal so ein bisschen auch alte Lackierungen durchgeguckt und die hat viel wesentlich mehr gestört, wie ich finde, als jetzt dieses Microsoft-Logo. Und du hast gerade was angesprochen. Wenn du einen Microsoft-Rechner hast, brauchst du auch noch den passenden Drucker. Und da werden wir ja auch gleich noch drüber sprechen. also von daher.
Und die Gags für Mercedes schreiben sich natürlich auch von selbst. Ne? Also wenn dann die Karre stehen bleibt, natürlich, dass der blaue Bildschirm auf das Dash kommt. Und ich hoffe, also Mercedes ist so ein Team, da hoffe ich, dass sowas kommt. Also ich möchte, dass das gemacht wird. Also ich möchte einfach.
Den musst du zünden.
Den musst du bringen. Also sobald irgendwie so ein Tilt im Motor ist oder so, will ich, dass der blaue Bildschirm kommt. Oops, something went wrong. Und es geht einfach nichts mehr. Und das ist einfach, du musst die komplette Klaviatur jetzt spielen, weil sonst spielen sie andere für dich. Und dann ist es nicht mehr witzig. Du musst es selber machen.
Richtig. Oder beim Boxenstopp, we have an update.
Genau. Oder so mittendrin wird ein Update gemacht. Auto geht aus. So ist es.
Ja, also das muss Mercedes spielen. Und in einem Punkt muss ich mich jetzt noch mal outen. Ich liebe über alles dieses Petronas. Ich glaube, offiziell heißt es ja Cyan oder Cyan. Also dieses Blau-Grün, dieses Türkis. Ich liebe es. Ich habe tatsächlich in einer... in einer meiner allerersten Wohnungen, die ich dann, als ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, haben wir eine gesamte Wohnzimmerwand in der Farbe gestrichen, weil ich sie so liebe. Ich finde, die ist einfach, die rundet das einfach ab. Und die gehört für mich auch zum Mercedes mittlerweile dazu. Das ist für mich DNA von Mercedes F1, dieses Petronas. Weiß nicht, wenn wir hier vielleicht gelernte Maler und Lackierer haben, vielleicht könnte mal jemand den offiziellen Wortlaut. Für mich ist immer so ein Türkis, was es letztendlich ist, kann ich nicht sagen, aber ich liebe diese Farbe. Und ich finde, sie rundet jeden Mercedes ab. Und deshalb für mich auch eins der absolut schönsten Autos definitiv dieses Jahr im Grid.
Vielleicht ist es auch Petrol. Nein, es ist nicht Petrol. Ich glaube, es ist wirklich nicht Petrol.
Petrol ist, glaube ich, mehr blau, ne?
Ja. Ich sehe gerade diese Übersicht, die Formel 1 gepostet hat, von 2010 bis zu 2026. Und was ich schön finde, ist, dass im Vergleich zum letztjährigen Petronas Blau, sagen wir jetzt mal, es wieder ein bisschen dunkler geworden ist und wieder mehr so in dieses Blau-Grün geht, wie es 2020 war. Und 2020 war natürlich ein sehr erfolgreiches Jahr. Generell hat das Auto sehr viele Anklänge vom 2020er, wenn ich das jetzt so vom Design sehe. Außer, dass man den Silberanteil natürlich erhöht hat, weil man 2020 gar kein Silber im Auto hatte.
Richtig.
Ja, und ich finde es einfach wirklich schick. Also Mercedes weiß, wie es geht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dieses Auto auch schnell genug ist und nicht nur schön aussieht, sondern auch wirklich was leisten kann. Sich was geleistet hat auch Ferrari und das wurde auch sehr, sehr kontrovers diskutiert, weil natürlich war die Frage, was wird man mit dem HP-Logo machen? Eigentlich für jeden hätte klar sein müssen, dieses Logo wird nicht weiß, dieses Logo wird nicht schwarz, dieses Logo wird nicht rot, dieses Logo wird blau. Ja, weil HP zahlt 100 Millionen Euro im Jahr für ein blaues Logo und das ist dann einfach das Corporate-Logo, was man sich für Ferrari ausgesucht hat, weil es nun mal auch auffällt. Ne? Letztes Jahr hat man das ja, wie ich finde, nicht ganz so schön untergebracht. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, man hat da so eine weiße Fläche reingeschnitten und da konnte das Logo dann drauf. Man hat es in einer kurzen und knackigen Videopräsentation gezeigt, dieses Auto. Und ich finde im Gegensatz, und wir kommen später noch zu Alpine, die viel Gerede um nichts gemacht haben, bei Ferrari ging das auf den Punkt. Ja, man hat innerhalb von 30 Sekunden das Auto gesehen und als ich gesehen habe in der Animation, was sich da auftut, nämlich dieses weiße Cockpit und diese weiße Cockpit-Umrandung. Und dann war die Frage natürlich, in welche Richtung geht es dann weiter nach hinten? Man hat schon gesehen, dass das Rot heller geworden ist und dachte ich mir so, okay, oh, auch da nochmal eine kleine Veränderung. Letztes Jahr war es ja ein bisschen dunkler. Also man hat das Scuderia Rosso wieder so ein bisschen reaktiviert aus der Jahrtausendwende, als Michael Schumacher sehr erfolgreich war. Und auch das matte Design ist nicht mehr da. Es ist jetzt wieder ein Hochglanzauto. Und dann eben die Einbindung, das Weiße nicht nur um den Cockpit-Schutz zu machen, sondern dann auch noch ein bisschen weiter nach hinten zu ziehen. Haben natürlich die ersten an Monza 2025 gedacht, als man da dieses Sonderdesign hatte. Ich hatte ja am Tag vorher in meiner Insta-Story dieses Las Vegas-Design von 2023 gepostet. Und auch das sieht man ein bisschen da drin. Also diese Streifen, die eingebunden worden sind um das Weiße drumherum. Das gab es auch bei dem Vegas-Design. Und ich muss wirklich sagen, als ich es gesehen habe, auch hier sind wir wieder beim Thema Moderne mit Vergangenheit verbinden. Es ist ja nicht nur die Jahrtausendwende, es ist auch 2016, ja, was jetzt kein so erfolgreiches Jahr war, fairerweise muss man sagen. Es ist aber auch so ein bisschen die Lauda-Zeit, 75, 76 zu sehen, 50 Jahre Lauda 76, der Unfall am Nürburgring, diese legendäre Saison gegen James Hunt. Auch das nutzt Ferrari natürlich und ja, ich sag's jetzt, wie es ist. Für mich ist das schönste Design, was bislang vorgestellt wurde. Und das hat für mich nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie was sagen will, was die breite Masse so nicht sieht. Ich finde zum Beispiel dieses, ich nenne es jetzt mal platt Gejammere um dieses HP-Logo. Ja? Oh, was ist jetzt los? Wird da gebohrt?
Scheinbar.
Am Sonntag. Wahnsinn. Ist das erlaubt?
Wahnsinn.
Also, dieses HP-Logo, dieses Gejammer ums HP-Logo, gut, es kommt natürlich sehr häufig vor, aber mein Gott, sie zahlen auch dafür. Finde ich jetzt mit der Lackierung, und man kann darüber diskutieren, ist es zu viel weiß, ist es okay, es ist, wie gesagt, eine Geschmackssache. Mich interessiert dieses HP-Logo wirklich sehr wenig. Ich finde das Design toll, das Auto sieht schön aus, es schaut sich gut an Und der Shakedown, auch auf der Strecke, finde ich, hat das Auto schön ausgesehen. Man sollte sich lieber Gedanken darum machen, ob man diese aktive Vorderflügel-Aerodynamik genauso machen möchte wie diese chinesische Winkelkatze, wie man sie jetzt aktuell gemacht hat. Aber das wird man noch weiterentwickeln, davon gehe ich aus. Es ist für mich das schönste Auto bisher, was wir für die Saison 2026 gesehen haben, Dennis. Ich liebe diesen Ferrari.
Ich muss zugeben, zu meiner Schande, ich auch, denn es ist genau das Design, was ich mir seit Jahren wünsche. Diese Anlehnung an Niki Lauda, an diese 70er-Jahre-Ferraris, dann mit dem Rot, mit dem ich einfach groß geworden bin, dieses Michael Schumacher-Rot, dieses hellere, glänzende, vor allen Dingen Rot. Ich war auch immer ein Fan, muss ich dazu sagen, für mich immer noch der schönste Ferrari war tatsächlich die aus den Alain Prost-Zeiten, 90-91, aber ich finde, es war genau das, was mal fällig wurde wieder, eine Reminiszenz auch mehr in das Richtung, in die Richtung Weiß, in die 70er Jahre, hat man ja, du sagtest gerade, ich glaube 2016 war es mit Vettel, ne? Ja. Wo man das schon mal hat
angeguckt. Logischerweise, weil er ja auch Jubiläum war.
Genau, ne? genau. 40 Jahre. Und ich habe darauf gehofft und tatsächlich ist es wirklich wunderschön geworden. Bei Ferrari stellt sich dann natürlich noch immer die Frage, wie schnell wird er sein? Das werden wir wahrscheinlich nach Bahrain das erste Mal versuchen zu beantworten, aber optisch wirklich toll. Ja, wenn wir es jetzt rein nüchtern betrachtet und ohne das Wissen, dass Sponsoren für so ein Team, was so viel Geld eben für Entwicklung zahlen muss, eigentlich unausweichbar sind, kann man natürlich sagen, das Blaue stört das Gesamtbild. Ja, aber auf der anderen Seite, HP zahlt sehr, sehr viel Geld dafür. Entsprechend wollen sie natürlich auch als wirklich auffälliges Markenlogo da drauf und ja, von daher, es ist ein kleiner Fleck, der so ein bisschen das Design durcheinander bringt, aber im Großen und Ganzen, es ist wirklich toll und ich freue mich ehrlich auf die Sicht aus der Cockpit-Perspektive. Einzige, was ich mir vielleicht wirklich noch gewünscht hätte, wäre, wenn man das Halo auch noch komplett weiß gemacht hätte. Das hätte ich ehrlicherweise noch cool gefunden. Ansonsten wirklich auch eins meiner Top-Autos. Ich denke aber, Kevin, wir werden nicht umhinkommen, wenn alle vorgestellt werden, ein Ranking zu machen. Und dann bin ich sehr gespannt, wo er dann mit denen, die noch vorgestellt werden, landet. Aber es ist wirklich ein wunderschöner Ferrari geworden, ein wunderschöner Ferrari. Und ja, jetzt ist natürlich dann am Ende die Frage, was werden die vier Räder auf dem Asphalt dann bewirken mit diesem wirklich tollen Design?
Ja, auf jeden Fall wird es ein Design-Ranking geben. Ich habe da sogar schon eine Anfrage bekommen von jemandem, der sich auch hobbymäßig und semi-beruflich mit diesem Thema auseinandersetzt, ob er denn dabei sein kann. Also das werden wir versuchen, auch einzustielen. Machen wir, auf jeden Fall. Also wenn alle Autos stehen, dann werden wir wieder unser ultimatives Design-Ranking machen, so wie wir es letztes Jahr auch schon getan haben. Abonniert also den Podcast, wo immer es Podcast gibt, haut auf die Glocke, dann verpasst ihr keine weitere Ausgabe von Starting Grid für das Jahr 2026, jede Woche Montag. Da freuen wir uns drauf und ihr euch hoffentlich auch. Und viele haben sich dann doch auf den Launch von Alpine gefreut, weil die machen ja eigentlich immer sehr viel aus dem, was sie so präsentieren. Ne? Also es gab schon wirklich viele Veranstaltungen von Alpine, wo ich auch schon zu Besuch sein durfte. Und diesmal hat man sich die MSC World Europa ausgesucht, ein riesiges Kreuzfahrtschiff im Hafen von Barcelona. Das Team heißt ja BWT, Alpine Formula One Team. Man würde es nicht meinen, wenn man diese Präsentation gesehen hat, denn allen voran sprach der CEO von MSC Kreuzfahrten über all das, was MSC Kreuzfahrten so macht. So 10-12 Minuten waren das. Dann kamen zwei Begleitpersonen auf die Bühne gehievt, Flavio Briatore, der auch nochmal 15 Minuten viel gesagt hat, was aber nicht viel Inhalt hatte. Dann durften die Fahrer noch dazukommen, die auch ein bisschen was gesagt haben. Und dann gab es den großen Moment, die Enthüllung der Alpine A526. Musik laut, Licht aus. Es wurde gelüftet, das Geheimnis des Autos 2026. Und es sieht Magic genauso aus wie 2025. Ja. Das war wirklich die größte, also diese Präsentation, großartig. Also wirklich, also much ado about nothing. Es ist wirklich, also man hat original nichts verändert vom Design. So ein paar kleine Nuancen. Ja, das BWT-Pink ist ein bisschen heller geworden. Also die haben das Logo so ein bisschen angepasst. Dadurch ploppt dieses Alpinblau noch ein bisschen dunkler, finde ich, im Vergleich. Aber das grundsätzliche Design der Alpine A526 im Vergleich zum letztjährigen Auto ist wirklich haargenau gleich.
Ja, und das Problem ist ja, weshalb ich auch dieses Jahr sagen muss, auch diese ganzen Launch-Events mich gar nicht so fesseln wie die Jahre zuvor. Man sieht halt noch weniger, was überhaupt das Auto am Ende darstellt. Ne? Also wenn man jetzt wirklich den wirklichen fertigen 226er Alpine gesehen hätte, dann wäre die Lackierung auch egal. Dann kann es auch dieselbe Lackierung sein, aber man hätte schon mal ein bisschen was gesehen. Aber es sind, da müssen wir uns nichts vormachen, das sind Showcars, die mit dem, was am Ende auf die Strecke geht, relativ wenig zu tun haben. Und wenn man dann noch das exakt selbe Design hat, sogar eigentlich, wie ich finde, noch ein Downgrade, weil man das, was man im letzten Jahr am Design, finde ich, positiv verändert hat, nämlich, dass man diese Seitenkästen noch wie in den Jahren 2022 und 23 auch noch pink eingefärbt hat. Jetzt hat man wieder diesen, wie ich finde, hässlichen pinken BWT-Schriftzug. Ich fand es schöner, wenn der Seitenkasten pink war und BWT in blau da stand. Das hatte, finde ich, mehr. Das hat man ja zum Ende der Saison damals noch gemacht, 2025. Ja, und es ist natürlich dann ultra langweilig, wenn man ein Auto sieht, was genau aussieht wie das letztjährige. Man hat sowieso keinen Einblick daran, was hat man wirklich am Auto verändert. Man ist auch gar nicht wirklich schlauer geworden, wie hat sich das Ganze gestaltet, was ja jetzt natürlich noch interessant wäre, wie hat es sich gestaltet mit der Zusammenarbeit mit Mercedes, das wäre ja auch noch ein bisschen interessant gewesen zu sehen, ob sich da was dann auch an der Autophilosophie ändert. Am Ende des Tages war es ein Showcar auf einem Kreuzfahrtdampfer, schön wahrscheinlich für alle Anwesenden, also wenn ihr nächstes Jahr noch einen Platz frei habt, ich nehme ihn gerne. jetzt als Formel-1-Fan war es natürlich ein Schnarcher, weil du einfach eben nichts gesehen hast, was irgendwie jetzt interessant wäre für die Zukunft. Aber ich bin trotzdem, ich versuche nicht zu optimistisch zu sein, aber es ist, glaube ich, das wichtigste Auto für Alpine der letzten Jahre, weil wenn die letzte Rakete jetzt auch noch verglüht, Ich glaube, dann verabschieden wir uns wirklich zeitnah vom letzten Rest Renault in der Formel 1, weil jetzt muss was kommen. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt hat man mit Mercedes einen starken Motorenpartner, der auch viele Daten sammeln kann. Das heißt, du hast es ja vorhin bei Williams schon angesprochen, wenn es Probleme gibt, die kriegt man schneller im Griff, als wenn sie jetzt nur bei einem Aggregat im Feld auftauchen. Und Alpine, Team Enstone waren jetzt diejenigen, die ein Auto da rumbauen mussten. Und das ist eine Aufgabe, die ich aus Erfahrung eigentlich sage, die kann Alpine eigentlich. Man darf nicht vergessen, bis vor ein paar Jahren hat Alpine noch wirklich gute Autos gebaut. Da hat es dann immer ein bisschen mit dem Motor gekrankt. Aber man war teilweise best of the rest in der Formel 1. Man hat Achtungserfolge und auch gar nicht so wenige Podien, wie man heute noch glaubt, eingefahren. Und dieses Auto ist jetzt definitiv das Wichtigste in der jüngeren Geschichte, das Team Enstone, denn es wird jetzt endgültig die Hüllen fallen lassen, ob man noch am Zahn der Zeit ein Formel-1-Auto hinstellen kann oder nicht. Und das ist eigentlich die einzige Frage, die mich dieses Jahr bei diesem Team dann interessiert, schafft man das? Alles andere, von mir aus kann das Auto dann noch 6 Jahre so bleiben, das ist alles gut. Aber vom Design her, ja, es war jetzt keine Überraschung, es war nichts Neues. Es ist ein Design, was mittlerweile alt bewährt und auch ein bisschen Tradition gefunden hat in der Formel 1. Ich meine, man fährt seit 2022, jetzt im vierten Jahr mit diesem Blau-Pink. Und ich bin auch ehrlich, Kevin, ich weiß nicht, wie es dir geht, ganz missen möchte ich das Pink jetzt auch nicht mehr im Alpine Farbkosmos. Also es gehört irgendwo dazu.
Ich sowieso nicht. Also ich bin ja großer Fan, das wisst ihr ja. Ich bin jetzt auch, nicht falsch verstehen, ich finde jetzt auch das grundsätzliche Design nicht schlecht. Also ich finde, das ist eine Aufteilung, passt das schon ganz gut und es hat auch letztes Jahr gut ausgesehen. Und wichtig ist ja auch, was unter der Haube ist und wichtig ist ja auch, was an der Aerodynamik gemacht wurde. Ne? Und dann ist es vielleicht auch scheißegal, wie die Lackierung aussieht oder dass man, also ich meine, es ist ja bei Red Bull nicht anders gewesen. Da hat man sich auch irgendwann eine Corporate Identity geschafft, die dann auch funktioniert hat und man hatte genug andere Baustellen. Da war vielleicht die Lackierung jetzt keine, die man selber aufmachen wollte. Das kann ja auch wirklich positiv sein. Und deshalb, war halt die gesamte Präsentation war halt komisch. Sie haben meiner Meinung nach auch eine große Chance verpasst, als Moderatorin Naomi Schiff zu engagieren. Das hätte man tun müssen, hat man nicht getan. Diesen billigen Witz wollte ich unbedingt einbringen. Ja, so.
Entschuldigen Sie den Karlauer.
Ja.
Toulouse or not Toulouse?
Und ja, mal schauen. Also mal schauen, ob es für Alpine mit Mercedes besser wird. Und zu wünschen wäre es dem Team aus Enstone, ja, wo ja wirklich viele, viele fähige Leute auch arbeiten, die so ein bisschen die Suppe auslöffeln mussten, die in den letzten Jahren angerührt wurde. Wie gesagt, die Lackierung ist okay. Also ich finde es gut, dass das BWT-Pink ein bisschen heller geworden ist noch, im Gegensatz zum letzten Jahr. Das ist vielleicht noch was Positives. Ansonsten muss man gucken, wie es dann auch im Vergleich zu den anderen Teams abschneidet. Ein paar Bekanntgaben haben wir ja noch, und zwar am 3. Februar die Kollegen von Williams, die dann ihren neuen Boliden vorstellen. Dann haben wir am 8. Februar im Rahmen eines Super Bowl Spots Cadillac, die ihr Auto präsentieren werden. Also auch die größtmögliche Bühne, die sie dafür eigentlich haben in Nordamerika. Dann haben wir am 9. Februar McLaren und Aston Martin, die den Abschluss machen und ihre Autos präsentieren, die Designs präsentieren. Und da haben wir dann natürlich auch schon einen besseren Einblick, glaube ich, wie dann auch so ein bisschen das Aerodynamische aussehen wird für die Saison 2026. Da werden wir dann auch drüber reden hier im Podcast und natürlich dann am Ende unser großes Design-Ranking für euch machen. Und ihr seid natürlich auch eingeladen, euer Feedback uns zukommen zu lassen. Welches Auto gefällt euch bisher am besten? Welches hat euch gar nicht abgeholt? Genauso wie wir das hier gemacht haben. Lasst uns gerne eure Meinung zukommen über unsere Social-Media-Kanäle per E-Mail. Alle Daten findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause. Und dann reden wir über die Testfahrten 2026 und zwar die anstehende Woche in Barcelona. Wie sie aufgebaut ist, warum sie ist, wie sie ist und was wir uns leider anhören müssten, was wir nicht zu sehen bekommen in der ersten Testwoche in Bahrain. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren über die Testfahrten in Barcelona, die ja nicht mehr Testfahrten heißen, sondern man hat sich entschlossen, diesen Test Shakedown zu nennen. Shakedown, also es gibt ja viele verschiedene Arten von Shakedown, die man so haben kann in der Formel 1. Es gibt den Technik-Shakedown, den hatte Ferrari zum Beispiel oder auch die Racing Bulls in Imola. Das sind 15 Kilometer, die man fahren darf. Da kannst du natürlich nicht viel sammeln. Da geht es mehr oder weniger nur darum, zu sehen, funktionieren die Systeme, kriegt man das Auto um die Strecke. Das sah ja bei Ferrari ein bisschen doof aus, dass man Lewis Hamilton quasi auf der Strecke aufgesammelt hat, weil der seine Kilometer abgespult hatte. Das lag aber wirklich nur daran, dass man diese 15 Kilometer nicht überschreiten darf. Und man wollte Charles Leclerc auch die maximale Zahl an Kilometern lassen. Und deswegen hat man sich entschlossen, bei Ferrari Hamilton auf der Strecke kurz neben der Garage zum Stehen zu bringen, damit die Ingenieure und die Mechaniker ihn reinholen konnten. Und an dem Auto war nichts kaputt. Es war kein technischer Defekt. Also der ganze Hohn für Ferrari war übertrieben. Dann gibt es die 200 Kilometer, die man fahren darf bei einem Filmtag. Das hat ja zum Beispiel Audi wahrgenommen, als man einen Filmtag in Barcelona hatte. Da hast du dann die Möglichkeiten, mehr Daten zu sammeln, aber immer noch restriktiver, als es dann bei einem Test ist. Und deswegen ist halt das Wort Shakedown an und für sich ein bisschen irreführend, weil es ist eigentlich ein regulärer Test. Man hat jetzt eine Woche Zeit in Barcelona, sich 3 Tage auszusuchen, wo du mit einem Auto fahren darfst, also 5 Tage. An 3 Tagen darf gefahren werden mit einem Auto. Und ihr seht, das ist dann wiederum ganz normal wie bei den anderen Testfahrten auch. Das sind ja auch nur 3 Tage, die das Team hat, mit jeweils einem Auto, das man fahren darf. Pirelli liefert ganz normal die Reifen an, hat Pirelli auch bekannt gegeben, welche Reifen angeliefert werden. Das könnt ihr auf den Social-Media-Kanälen von Pirelli, zum Beispiel auf Twitter, sehen. Und dann hat jedes Team freie Fahrt. Ja, an diesen 3 Tagen, an denen man fahren möchte, kann man fahren in Barcelona. Es gibt Teams, die kommen am Montag schon. Es gibt Teams, die kommen erst am Dienstag, wie McLaren und Aston Martin zum Beispiel. Es gibt Teams, die kommen gar nicht, wie Williams. Es kann auch noch sein, dass mehr Teams nicht kommen. Es kann auch noch sein, dass mehr Teams nicht alle 3 Tage zum Beispiel auch ausmerzen werden, sondern nur an 2 Tagen vielleicht fahren oder an einem Tag vielleicht nur fahren. Das hat noch ein bisschen mit dem Wetter zu tun. Es ist jetzt nicht das beste Wetter angemeldet, so um die 10 Grad, ist relativ kühl. So, und dieser Test findet außerhalb der Öffentlichkeit statt. Das war ja was viele von euch sehr, sehr erzürnt hat, dass man die ersten Testfahrten nicht sehen kann. Und der Hintergrund war, da gibt es viele, viele Gründe für, Es hat einerseits natürlich ein bisschen mit 2014 zu tun, auch wenn das keiner so zugeben möchte. Als 2014 die Hybridmotoren gekommen sind und reihenweise Autos liegen geblieben sind oder nicht fahren konnten und einzig die Mercedes wirklich viele Runden abspulen konnten und man da schon gesehen hat, könnte sein, dass das wieder passiert, ne? Weil nichts Genaues weiß man nicht, wie diese Motoren funktionieren, ob das alles funktioniert. Dann natürlich die Frage mit den Batterien. Es hat also schon ein Stück weit damit zu tun, dass es darum geht, das PR-Desaster zu verhindern. Es ist aber eine sehr mediale Sicht auf die Dinge, ne? Also man möchte das nicht nochmal haben. Wenn man das jetzt natürlich von Sicht der Teams sieht, geht es ja auch erstmal prinzipiell darum, funktionieren alle Systeme? Funktioniert das mit der aktiven Aerodynamik? Funktioniert das mit dem Push-to-Pass-Modus, Override-Modus? Funktionieren die gesamten Modi? Funktionieren die Modi mit den einzelnen Motoren? Funktionieren die Modi mit dem, was man hingestellt hat? Und um den Teams größtmögliche Ruhe zu bieten, hat man sich dann entschlossen, diese Testfahrten hinter verschlossenen Türen stattfinden zu lassen. Eben nicht diesen Druck der Öffentlichkeit zu haben, weil diese Teams oder die Teams werden diese Woche in Barcelona wirklich nur nutzen, um die Systeme ans Laufen zu bekommen. Da wird es wenig zu sehen geben, da wird es auch wenig Entwicklung geben in diesen paar Tagen. Deswegen bringt es auch gar nichts aus wirtschaftlicher Sicht, da jetzt groß TV-Aufzeichnungen zu machen, sondern man macht es sehr auf Sparflamme. Es wird von F1 TV Produktionen geben, ja, auf welche Art auch immer. Ja, es hat ja auch jetzt die Bekanntgabe gegeben, dass man bei Sky UK immer abends um 21 Uhr britischer Zeit eine Highlight-Show machen wird vom Tag. Also vermutlich wird dann halt Sky das Ganze für die produzieren und wird dementsprechend ein bisschen was zeigen können. Es wird auch mit Sicherheit den ein oder anderen Social-Media-Clip geben. Es wird auch mit Sicherheit das ein oder andere Interview mit den Fahrern geben, auf YouTube etc., auf F1 TV. Aber es wird eben nicht die vollwertige Berichterstattung geben, weil sie nicht notwendig sein wird. Ne? Weil es gar nicht klar ist, werden die Teams zum Beispiel lange Programme hintereinander fahren? Inwiefern wird das Ganze aussehen? Deswegen wird es wahrscheinlich auch kein aktives Timing geben. Vielleicht gibt es kumulierte Zeiten am Ende des Tages, die uns zur Verfügung gestellt werden, um einen Einblick zu bekommen, wie es aussieht. Aber dieser Test in Barcelona ist wirklich ein Funktionstest, ist ein Test, um zu eruieren, funktioniert das alles, was funktionieren muss, um dann in der ersten Testwoche vom 11. bis zum 13. Februar in Bahrain wirklich dann so gesehen die ersten echten Testfahrten zu haben. Man hat den Teams aufgrund dieser Reglementänderung diese 5/3 Tage in Barcelona gegeben, dass sie eben ihre Funktionalität testen können, dass sie nicht in Bahrain antanzen bei der ersten Testwoche und merken, es geht alles gar nicht. Und dann hast du natürlich viel, viel weniger Zeit für den Saisonstart, die Entwicklung nochmal so zu forcieren, dass du an den Start gehen kannst. Ja, weil das wäre viel, viel schlimmer. Das wäre viel, viel schlimmer, wenn Teams nicht an den Start gehen können in Melbourne, weil irgendwelche Funktionalitäten nicht funktioniert haben, die eigentlich funktionieren müssten. So, ist viel Funktion jetzt gewesen. Aber das ist im Grunde genommen mal der grobe Hintergrund, warum diese Testfahrten in Barcelona und hinter verschlossenen Türen stattfinden. Werden Fotos kommen? Natürlich. Wird es Leute geben, die sich an die Zäune stellen werden, fotografieren werden? Natürlich. Ja, ist doch vollkommen klar. Aber ich glaube, so diese Aufregung, die daraus entstanden ist, sodass die Leute so einen Anspruch hätten, das alles live sehen zu müssen, ich glaube, von dem müssen wir uns so ein bisschen entfernen. Ne? Weil auch Fußballmannschaften trainieren unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Verschiedene andere Sportler trainieren unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Warum soll das in der Formel 1 anders sein? Genauso sollen sie jetzt in Barcelona eben die Möglichkeit bekommen, dass man alles ans Laufen bekommt. Und dann ist es mir 1000-mal lieber, ich sehe in Bahrain viele fahrende Autos, als eventuell in Barcelona nicht. Natürlich aus journalistischer Sicht will ich alles wissen. Ne? Und auch ihr Fans oder wir Fans, wir wollen alles wissen. Und wir werden auch viel erfahren. Ich glaube, wir werden viel, viel mehr erfahren, als man eigentlich gedacht hat, als man diese Testfahrten so bekannt gegeben hat. Aber das war unsere Erklärung nochmal im Groben, warum es so ist, wie es ist in Barcelona. Was daraus entsteht, ne, ob reihenweise Autos liegen bleiben, das werden wir die nächsten Tage sehen. Wer wann fährt, das werden wir die nächsten Tage sehen. Wer nicht fährt, außer Williams, das werden wir die nächsten Tage sehen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dann die ersten Testfahrten in Bahrain wirklich mehr Standortbestimmung sind, wo die Autos wirklich stehen. Es wird, glaube ich, innerhalb der 3 Testwochen viele Veränderungen geben an den Autos. Die werden sich weiterentwickeln, und zwar rasant weiterentwickeln, sodass wir in Melbourne glaube ich, wenn wir jetzt vergleichen mit dem, was wir vielleicht aus Barcelona sehen, ein Auto, in Melbourne ein ganz anderes Auto sehen können bei dem einen oder anderen Team. Weil eben jetzt in den nächsten Wochen so viel nochmal vonstatten geht. Und das hast du ja auch gesagt, Dennis. Man gibt den Teams jetzt schon Ende Januar die Möglichkeit zu testen. Das ist natürlich viel, viel früher, als es in den Jahren davor war. Aber ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, um allen Teams die Möglichkeit zu geben, bei dieser Reglementänderung möglichst stabil zu sein, wenn es dann Richtung Saisonstart geht.
Ganz genau. Also klar, das Interesse, das gebe ich auch zu. Ich würde auch gern alles aufsaugen, alles sehen, gerade weil es ein komplett neues Reglement ist, auch ein sehr, sehr großer Einschnitt. Neue Motoren, neue Chassis hatten wir eben seit 2014 so gar nicht mehr in der Konstellation, dass es wirklich so brandneu wird. Aber es besteht eben auch zum einen die Gefahr, dass man wie 2014 erst noch viel, viel zu lernen hat. Und was hat man dann außer vielleicht Hohn und Spott am Ende übrig, wenn man es jetzt wirklich die ganze Zeit zeigt? Es sind Funktionstests. Das Wort Funktion ist jetzt in deiner Erklärung sehr oft gefallen, weil es eben nichts anderes ist. Es soll geguckt werden, funktionieren die Systeme. Man darf auch nicht vergessen, gerade diese aktive Aerodynamik birgt natürlich auch eine Gefahr, wenn sie nicht funktioniert. Wir erinnern uns alle an, ich glaube, es war Eriksen damals in Monza, wo in Turn 1 die DRS-Klappe hinten nicht zugegangen ist, was wir da hatten. Und genau sowas muss erstmal austariert werden. Der Motor, die ganze neue Art des Motors, die muss getestet werden. Es gab da ja auch so ein, zwei Befürchtungen, was passieren könnte, wenn irgendwo die Energie aufgebraucht ist, die elektrische. Und genau das muss man testen. Und ich glaube einfach, man sollte die Teams das machen lassen, damit sie auch ohne den Druck, dass da 100 Kameras drauf gerichtet sind und am nächsten Moment 200.000 Leute irgendwo in Twitter und Co. Sich darüber auslassen, was, wie, wo, warum. Wir werden im März, ich glaube März oder ist es schon Februar, wenn Bahrain ist. Februar ist Bahrain, ne?
11. bis 13. ist die erste Bahrain.
Genau.
18. bis 20. die zweite.
Genau, da werden wir die Autos auch im TV fahren sehen. Und ich glaube, bis dahin können wir uns alle noch gedulden, noch ein bisschen entspannen und dann genießen, was wir dann sehen und dann auch wirklich was sehen, weil eben diese absoluten minimalistischen Kinderkrankheiten, diese Basics, wahrscheinlich dann in den drei Tagen erstmal erstmal schon abgestellt werden können, hoffentlich. Und dann ist nur noch Williams vielleicht eine Überraschung, was das angeht. Aber im Großen und Ganzen sollte die Formel 1 an sich als Produkt laufen. Und ein Punkt, den du gerade gesagt hast, da gehe ich auch von aus, in heutigen Zeiten, wo man nicht mehr sicher sein kann, wenn jemand eine Ray-Ban-Brille trägt, ob man dann von demjenigen auch gefilmt wird, wird es bestimmt irgendwelche Bilder, irgendwelche Schnipsel geben. Und das ist doch vielleicht auch am Anfang erstmal aufregender. Zum Spekulieren, gerade bei uns auch in den Gruppen, wenn man da so einen kleinen Fitzel hat, den man da alles rausquetscht, was man irgendwie analysieren kann. Und im Februar werden wir dann ja schon die ersten wirklichen Bewegtbilder sehen. Und im März geht es dann auch schon los. Also wir haben jetzt hier, wenn die Ausgabe erscheint, den 26. Januar. Leute, es ist nicht mehr allzu lange, bis die Formel-1-Saison startet. Übt euch in Geduld und sie wird bestimmt fantastisch werden.
Und das ein bisschen Enttäuschende wiederum, finde ich, dass dann die erste Testwoche in Bahrain, anders als vorher angekündigt, nicht in voller Länge zu sehen sein wird. Weil das hätte ich dann schon gerne. Also diese erste Testwoche vom 11. bis zum 13. Februar aus aller Voraussicht nach nur eine Stunde live pro Tag. Und das ist die letzte Stunde, die dann planmäßig stattfinden wird. Also ich glaube, unserer Zeit ist das 16 bis 17 Uhr. Ich glaube, 8 bis 17 Uhr ist die reine Testzeit an den Tagen deutscher Zeit. Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, dass sich das viele anders gewünscht hätten und ich auch. Also das ist wirklich ein bisschen enttäuschend, aber auch da könnte es einen Hintergrund geben, der uns bislang aber noch nicht erklärt wurde. Es gab vor einigen Jahren mal einen Test in Barcelona, da durften nur schreibende Journalisten hin. Und das Problem ist immer, wenn TV-Stationen da sind, dann ist das ganze Gerangel um Interviews und um Zeit und sowas ist schwierig. Und schreibende Journalisten sind eh schon ein bisschen im Nachteil in der Formel 1. Das muss man einfach so festhalten. Hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, dass die ihre Storys machen können. Also ihre Storys, die dann auch in den Wochen danach kommen, dass die ihre Interviews machen können, auch teilweise One-on-One-Interviews, die du nicht bekommst, wenn TV-Stationen da sind. Das ist das, was ich mir vorstellen könnte, warum man das so macht. Es gibt aber noch keine offizielle, ich glaube noch nicht mal eine offizielle Bekanntgabe, dass das so ist. Sondern es ist auch von den Kollegen von Sky zum Beispiel bei Backstage Boxengasse, zur Sprache gekommen. Auf F1 TV wurde ein TV-Programm veröffentlicht, wo genau das zu sehen war, dass es nur eine Stunde pro Tag live gibt. Die zweite Testwoche in Bahrain vom 18. bis zum 20. Januar dann aber soll komplett gezeigt werden. Mittwoch, Donnerstag, Freitag dann der kompletten Tag live im TV, live auf F1 TV. Muss man dann abwarten, was das bedeutet, wie das dann zu sehen sein wird auch final, Dennis. Wie gesagt, auch da sind wir ja, können wir nochmal zurückgehen zum Anfang mit Williams. Wohlwollend liegt es daran, dass sie den schreibenden Journalisten ein bisschen was geben möchten, dass sie ihre Geschichten machen können. Weniger wohlwollend wäre natürlich, dass man die gleichen Sachen nicht haben möchte, die man theoretisch in Barcelona hätte, nämlich dass man liegende Autos zeigt, dass man viele Rotphasen hat, weil eben auch da nochmal die Entwicklung vorangegangen ist und einige Teams mit neuen Sachen kommen. Dass man dann davon ausgeht, dass bei der zweiten Testwoche dann alles mal so stabil ist, dass die auch viel fahren werden und so weiter und so fort. Hoffen wir mal, dass es einfach nur ein kleines Bonbon für die schreibenden Journalisten ist, aber man trotzdem die anderen nicht ausschließen möchte und man ihnen so ein bisschen was zeigen möchte von den neuen Autos 2026.
Ja, da dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Das wäre der wünschenswerteste Weg. Ich kenne es natürlich selber jetzt nicht von vor Ort, aber du hast mir das ja auch schon mal gesagt. Das ist eben so, dass als schreibender Journalist du doch vielleicht auch mehr Fallstricke hast und es schwieriger ist, da sich da durchzudrängeln. Und von daher, das wäre natürlich die wünschenswerte Sache. Einzige, was ich natürlich hoffe, dass in dieser letzten Stunde auch noch Autos auf der Strecke sind. Nicht, dass da die Bodywork schon geputzt werden und die Fahrer schon in die Besprechung mit den Ingenieuren gehen. Aber sind wir mal positiv gestimmt und allerspätestens, egal was passiert, allerspätestens ab März, und das ist, wie gesagt, nicht mehr allzu lange, werden wir sie in voller Länge in jeder Session sehen. Und ihr wisst das alle, es ist dann nur einmal live, also verpasst es nicht.
Sehr schön, und damit machen wir Schluss für heute. Es waren wunderbare letzte Worte von dir, Dennis. Nächste Woche Montag hören wir uns wieder. Mal gucken, worüber wir reden werden, weil vielleicht sehen wir von den Testfahrten ein bisschen was, vielleicht sehen wir auch nichts. Wir werden das für euch diese Woche beobachten. Wir werden dann gucken, worüber wir nächste Woche gut sprechen können, um euch dann auch wieder zu unterhalten. Also seid dann nächste Woche Montag auf jeden Fall dabei. Und Dennis, vielen Dank für deine Meinung heute, vielen Dank für deine Einschätzung heute und freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir uns dann wieder hören, weil wir ja die ganze Woche nicht miteinander reden.
Richtig, richtig. Obwohl ich meinem Anwalt gesagt habe, er soll dir ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Ja, war mir auch eine Freude. Wie gesagt, es fängt langsam an zu kribbeln. Ich muss sagen, ich war nach der letzten Saison doch recht müde. Es fängt jetzt wieder an zu kribbeln, die ersten Autos zu sehen. Gerade der Ferrari Shakedown. Ich muss dazu noch kurz sagen, ich finde es immer noch ikonisch, wenn die aus dieser Shell-Tankstelle rauskommen. Ja. Ne? Das ist, ich liebe das. Und wir mal gucken, was wir rausnehmen können aus den Barcelona-Tests, was für Gerüchte da durchgeistern werden, was für Bilder wir vielleicht sehen. Und ich glaube, die Formel 1 hat immer was zu bieten. Deswegen bin ich davon überzeugt, Kevin, dass wir auch in der nächsten Woche ein bisschen was zu besprechen haben. Und bis dahin von meiner Seite aus natürlich dir und allen unseren Hörerinnen und Hörern eine traumhaft schöne Woche.
Genau, da gehe ich mit. Wünsche euch alles Gute für diese Woche. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.